Okay, Leute, haltet euch fest, das ist keine Übung. Wir reden über vielleicht einen der krassesten und schockierendsten und deswegen legendärsten Filme der letzten paar Jahre, von dem manche von euch wahrscheinlich nicht mal wissen, dass er ein offizielles amerikanisches Remake bekommen hat. Und wir werden heute das Original mit dem Remake vergleichen. Und die Rede ist natürlich vom einzig wahren Martyr.
So, und rein geht's.
Ja.
Dieses Monstrum von Film, was ja auch wahrscheinlich schon. Das ist so ein Film, wo wir, glaube ich, von Anfang an wussten, der muss irgendwann getackelt werden. Die Frage war nicht, ob wir es machen, sondern wann.
Ja, ey, auf jeden Fall. Und wir kriegen es ja mit, so viele Leute sagen immer wieder, schreiben uns, melden sich zu Wort, ey, wann macht ihr denn endlich mal Martyr? Macht doch mal Martyr. Macht doch endlich mal Martyr. Und da dachten wir uns, okay, wir geben euch ja, was ihr wollt, ihr kleinen gierigen Schweinchen. Wir dachten aber, lass uns das Ganze ein bisschen origineller aufziehen, indem wir aus Martyr tatsächlich wieder mal ein Original versus Remake machen. Weil meine Mutmaßung ist, ich weiß nicht, ob du da eine ähnliche Einschätzung hast wie ich, aber ich glaube, dass die allerwenigsten Leute das Remake von Martyr gesehen haben. Ich wette, jetzt gerade sagt der ein oder andere von euch, wie? Es gab ein Remake? Ihr wusstet das doch gar nicht. Hat das irgendjemand gesehen außer uns? Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube tatsächlich, dass er auch irgendwie ziemlich unter dem Radar lief damals. Ich habe irgendwie so das Gefühl, so Martyr war damals auch so ein Film, der eher unter so Horrorliebhabern Großrunden gemacht hat und über die Jahre halt einfach immer größer und größer wurde. Unter Kennern praktisch, aber ich denke mal, dass gerade so deswegen auch das Remake erst recht gar nicht irgendwie bei vielen Leuten auf dem Schirm war.
Ja, das glaube ich auch. Und also ich weiß wirklich, ohne Scheiß, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Remake wirklich als DVD bei mir im Regal. Ich habe es mir nie im Leben gekauft. Das muss mir irgendjemand zugeschickt haben oder der Verleih damals, ich weiß es nie mehr. Auf jeden Fall auf der Packung steht drauf, irgendwie, irgendjemand wird zitiert, irgendein Schmierblatt wahrscheinlich, eins der wenigen US-Remakes, das man unbedingt gesehen haben musste. Und da dachte ich, ey, okay, so wer weiß, es kann ja manchmal sein, wir hatten ja Suspiria den Fall oder so alte Sachen wie Blob oder eben auch die Fliege, was wir vor ein paar Monaten besprochen haben. So gelegentlich gibt's ja dann doch die Überraschungserfolge. Und so US-Fassungen sind dann besser als die Originalfilme. Und deswegen dachte ich, ja, okay, ich gebe dem amerikanischen Remake mal eine Chance. Ob diese Chance auch genutzt wurde.
Das Lachen schon.
Ja, fuck, ey. Ich hab wirklich versucht, das durchzuziehen. Aber ja, okay, Spoiler. Was habt ihr denn erwartet? Natürlich ist das Remake so richtig, richtig scheiße. Wir werden drüber reden, warum das richtig scheiße ist. Wir werden aber viel mehr drüber reden, was das Original Martyr so geil macht. Und das ist jetzt schon mal gesagt. Eine ganz kleine Warnung vielleicht für den einen oder anderen. Ich weiß es nicht. Also wir gehen ja immer davon aus, hier beim Horror-Podcast, dass ihr die besprochenen Filme auch gesehen habt. Aber sollte der ein oder andere Martyr noch nicht gesehen haben, wir werden den Film natürlich besprechen. Das wird bedeuten, dass wir auch auf die Handlung eingehen und manche Szenen schildern. Und also das ist wirklich ein harter Film, also ungelogen. Yeah. Das ist nicht auf diese Art wie Terrifier hart, wo man eigentlich die ganze Zeit lachen muss und man kann es kaum ernst nehmen, sondern der ist wirklich, wirklich derbe. Also ich kann mich erinnern, beim ersten Mal hat er mir echt, der hat mir sehr, sehr zu schaffen gemacht und ich finde den immer noch extrem unangenehm und sehr krass in dem, was er zeigt und wie er es zeigt und was da überhaupt passiert. So, deswegen, das mal als ganz kleine Vorwarnung, wenn euch so manche Schilderungen, wenn ihr merkt, so wie, ja, ich weiß ich nicht, ich kann mit manchen Dingen nicht so gut um, ich fühle mich, Achtung Neudeutsch, getriggert, dann, ja, bereitet euch darauf vor, dass vielleicht dieser Cast nicht komplett für euch bis zum Ende durchzuhalten ist, wenn wir jetzt über Martyr reden. Aber wie immer, Kolja, du weißt, was ich von dir will. Ich will dein Körper natürlich sowieso immer, den brauche ich auch dringend mal wieder. Ich habe ganz, ganz große Kolja-Sehnsucht. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Alter, ich weiß gar nicht mehr, wie du aussiehst, du Arsch.
Ey, das wirklich, ist wirklich krass. Tatsächlich nur bei Terrifier 3 und dann haben wir uns eigentlich auch nicht wirklich gesehen, weil ich bin schwitzend auf den Sessel eingebrochen. War so, ja. Ah, ich bin angekommen. Und dann Film geguckt, okay, Film ist vorbei, ich muss los. Tschüss.
Tschüss, ja.
Und jetzt, das war unsere Interaktion in letzter Zeit irgendwie.
Ja, also das ist wirklich, wirklich schlimm. Wir kommen irgendwie im Moment echt zu ganz wenig. Deswegen habe ich eine große Sehnsucht nach dir. Aber was ich auch will, ist nicht nur dein Körper und dein Herz, sondern auch das, was du zuletzt gesehen hast. Erzähl.
Yes, ich musste tatsächlich im Filmbereich echt überlegen und bin jetzt nicht zu so einem wirklichen Schluss gekommen. Ich habe hier und da mal so kleinere Filme gesehen, die gerade so aufgeploppt sind bei Prime und was auch immer, wenn ich dann abends einfach mal rumlag und habe ein bisschen mit der Gitarre rumgeklimpert. Also glaube ich, ist da jetzt nichts gerade so dazwischen, was wirklich erwähnenswert wäre. Aber ich habe The Penguin gesehen, also
Au.
die Serie The Penguin.
Ja.
Quasi das Spin-off von The Batman von 2022. Ich muss immer wieder drüber nachdenken. Meine Fresse. Der Film war 22, ist rausgekommen und der nächste kommt 26? Ich glaube, Oktober 26.
Ja,
Mann,
ja.
das ist so bescheuert. aber ich habe mir tatsächlich, weil ich ja, wissen ja einige, großer Fan von The Batman 22 bin, bei dir ist es ja eher so durchmischt, aber ich mochte den
Ja.
wirklich sehr, sehr gerne und bin ja auch großer Fan von Matt Reeves, sowieso schon spätestens seit der Planets of the Apes Trilogy. Und ich war einfach gespannt. Bin da komplett unvoreingenommen reingegangen, weil ich finde, so gerade so diese ganzen Comic-Umsetzungen in Serienform, die haben mir in der Vergangenheit nicht wirklich viel gegeben und ich dachte auch so, okay, so ein Penguin, ja, cool, kann man machen. Aber als ich dann gehört habe, so, ja, wir wollen auch eine Serie machen, die komplett ohne Batman funktioniert, dass am besten Batman auch gar nicht erwähnt wird, sondern dass es wirklich eine pure Penguin-Serie ist. Da hat bei mir so ein bisschen im Hinterkopf geklingelt, wie Sony aktuell an diese ganzen Bösewichte rangeht und wie die das umsetzen, so. Weil ich finde, Sony ist ein Fallbeispiel dafür, dass es einfach nicht funktioniert, diese ganzen Spider-Man-Villains ohne Spider-Man zu zeigen. Es klappt einfach nicht. Oder sie kriegen es halt einfach nicht hin. So, es könnte wahrscheinlich irgendwie klappen, aber da musst du halt wirklich auch ein gutes Writing haben, du musst ein Konzept haben, du musst wissen, wo du hin möchtest und so weiter und so fort.
Und
Und
dafür steht ja
deswegen.
Sony auf jeden Fall. Konzept, gute Writer.
Genau das. Und da war ich jetzt sehr gespannt, weil Penguin ja auch tatsächlich von Matt Reeves auch mitgemacht wurde. Und ey, ich kann jetzt sagen, gerade die erste Staffel, beziehungsweise die eine Staffel, es soll ja, glaube ich, nur die eine Staffel sein, durchgeguckt und ich bin wirklich echt richtig, richtig positiv überrascht. Ich fand, das war eine der rundesten Miniserien, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Also von Anfang bis Ende war ich sehr invested. Ich fand das Charakterwriting extrem gut. Und ich dachte so am Ende so, ja, Mann, so schreibst du einen fucking Bösewicht. Es ist einfach wirklich großartig. Die trauen sich was, so, hier und da in einigen Szenen, wo ich dachte so, wow, ihr riskiert gerade, dass alle diesen Charakter, die ihr über diese Folge aufgebaut habt, dass sie ihn jetzt wirklich endlos hassen werden. Und dass wahrscheinlich auch einige vom Ende dann vielleicht ein bisschen vom Kopf gestoßen werden. So. Weil ich so, ey, ohne Scheiß, ich gebe euch so einen Slow Clap, das war wirklich, wirklich gut. Penguin hat mir saugut gefallen, ich habe mich super gut unterhalten gefühlt. Große Empfehlung meinerseits tatsächlich.
Achtung, da hake ich mal kurz rein. Ich habe dann zwei Prognosen. Zum einen, Colin Farrell spielt ja den Penguin, ne? Also
Genau,
quasi
ja.
ja nicht zu erkennen, aber der wird doch, also ich höre das die ganze Zeit, dass das eine echt gute Serie ist und dass auch er eine super Performance abliefert. Dann wird er ja wahrscheinlich für einen Emmy nominiert werden oder was. Also dann ist das doch.
Ich hoffe es.
Dann gibt's doch garantiert Preise dafür, so. Also, wär schon krass, ne? Colin Farrell ist seit was? 30 Jahren? Mindestens 40? Na, okay, vielleicht 30. Im Showbiz macht einen Film nach dem anderen auch eine Menge Gute dabei. Und vielleicht so sein krönendes Meisterwerk ist dann wie der Pinguin zu sein unter einer Maske, unter der man ihn überhaupt gar nicht erkennt. Also, das ist so weird, wenn das so sein allergrößter Erfolg werden sollte. Aber hey,
Ja,
wenn's geil ist,
also
gönn ich's ihm.
ich weiß tatsächlich nicht, ob ich so weit gehen würde, dass das so sein größtes Ding ist. Ich bin tatsächlich aber auch
Okay.
ein großer Fan von Colin Farrell. Also ich mochte ihn rundum in sehr vielen Filmen schon. Also Brügge sehen und sterben ist einfach für mich einer meiner All-Time-Favorites. Ich liebe diesen Film. Ich fand ihn in Lobster sehr gut, in Banshees of Inisherin und so weiter und so fort. Also ich mag den Schauspieler einfach sehr, sehr gerne. So, also in meinen Augen hat er jetzt nicht. Ist jetzt nicht komplett aus seinem eigenen Muster irgendwie rausgebrochen, hat was richtig Meisterhaftes abgeliefert, einfach aufgrund dessen, dass ich ihn halt immer sehr verdammt gut fand als Schauspieler. So, also er macht einfach seine
Okay.
Arbeit hier wieder sehr, sehr gut und würde ich ihm tatsächlich auch sehr gönnen, dass er da einen Preis absah. Die Frage ist, ob das halt wirklich passieren wird, ne? Ist ja immer noch was anderes, so eine Comic-behaftete Serie, weißt du?
Ja, aber
Aber
ey,
sie fühlt sich halt nicht
vielleicht.
an wie eine Comic-Serie.
Ja, genau, darauf will ich gerade hinaus. Vielleicht ist ja irgendjemand in irgendwelchen Kreativentscheider-Preisverleihungskomitees so clever und checkt, dass das jetzt mal eine Signalwirkung wäre, so eine Comic-Reihe, und ich probiere so ein bisschen Verachtung in die Stimme zu legen, so als müsste man das nicht ernst nehmen. Aber ich meine, es kommt wahnsinnig gut an. Leute feiern es, die finden es geil. Es hat, glaube ich, auch ganz gute Ratings. Also, weißt du, da würde ich mich doch dranhängen und da irgendwie einen Preis verteilen, um zu sagen, ey, guck mal, weißt du, das klassische Entertainment ist noch nicht tot. In 5 Jahren machen wir alle per KI unsere eigenen Filme. Aber es gibt jetzt gerade noch die geilen Sachen so. Und das mal wertzuschätzen, um wieder so ein bisschen Leute auf die eigene Seite zu ziehen, ich glaube, das wäre ein ganz smarter Move. Und daran gleich angehängt, dann auch meine zweite Prognose, dann wird es ja wahrscheinlich eine zweite Staffel geben, oder? Das ist doch nicht abgeschlossen, oder?
Also die Serie, das fand ich auch sehr erfrischend, die hat sich wirklich abgeschlossen angefühlt. Das war kein Cliffhanger oder sowas, das war wirklich ein richtiger Abschluss. Okay. Das Einzige, was man halt denken könnte, ist so, okay, theoretisch müsste Batman eigentlich irgendwann wieder zurückkehren und dem aufs Maul hauen oder so, weißt du? Aber das ist halt, es fühlt sich abgeschlossen an. Es ist einfach eine runde Geschichte. Ach, krass. 8 Folgen waren es und es war so erfrischend. Wirklich dieses Gefühl von, du hast einen Abschluss. Es ist nicht so gebaut, dass es ein riesiges eigenes Franchise noch neben Batman werden muss, sondern es ist wirklich so eigenes Ding. Und ganz ehrlich, es ist auch kein Spoiler, bin ich der Meinung, aber namentlich oder sowas wird Batman nicht ein einziges Mal erwähnt. Und das finde ich schon wirklich ziemlich großartig, dass sie das schaffen und trotzdem sowas Cooles abliefern.
Ja, okay. Also klingt ziemlich cool. Ich werde es wahrscheinlich eher nicht gucken, weil ich jetzt nicht so der ganz krasse Comic-Freak bin. Aber ich freue mich ja, wenn es was für die Comic-Freaks gibt und wenn das eine geile Serie ist, wenn die Erfolg hat, wenn alles genauso geworden ist, wie die Macher das wollten. Ist es ja auch mal wieder schön, nach diesen ewigen Enttäuschungen.
Ja, es war halt auch eigentlich mehr so ein Mafia-Drama eigentlich so.
Ey, ja, warum nicht? Also ich will jetzt nicht schon wieder über den Joker reden, weil ich habe das Gefühl, so dieses Pferd ist allmählich wirklich echt zu Tode gedroschen, dass nichts mehr da ist außer einem blutigen Lappen Fleisch. Aber ich glaube, das war ja auch was die Leute zumindest beim ersten Joker so geil fanden und so gekickt hat, dass es eine Comic-Verfilmung war, die aber auf diesen ganzen Comic-Cape-Shit-Scheiß mal verzichtet hat. Also keine krassen Set-Pieces, keine Explosionen, kein Laser in the Sky irgendwie, sondern irgendwie, wir bringen alles mal zurück auf den Boden der Tatsachen und werden ein bisschen düster und gritty und sowas. Von daher sehe ich schon total, warum das auch beim Pinguin ganz großen Reiz für Leute ausmacht. Also ey, ich freue mich einfach, auch wenn das jetzt nicht komplett mein Ding ist, dass das so ein Erfolg ist und mal kein großer Flop und keine Enttäuschung. Und damit hätte ich mir selber jetzt schon eine Brücke gebaut. Aber wenn es doch noch was anderes gibt, dann kannst du es jetzt raushauen. Ansonsten hänge ich mich an mein eigenes Wort Enttäuschung an.
Dann lass deine Brücke noch ganz kurz stehen. Okay. Ich hab nur noch eine kleine Sache. Und zwar gibt es gerade so eine Aktion von Apple. Oder gab es eine Aktion, dass man, ich glaube, 2 oder 3 Monate for free bekommt. Das habe ich jetzt genutzt mal wieder, wie damals bei Severance. Wollte einfach mal noch mal reinschauen und habe eine Serie, von der ich vorher nie was gehört habe, namens Bad Sisters, angefangen und die erste Staffel gerade beendet. Es ist so eine Drama-Comedy-Serie und der Plot ist einfach nur, dass so 5 Schwestern, beziehungsweise 4 Schwestern wollen planen, den Ehemann von ihrer einen Schwester umzubringen, weil er ein unfassbar schlechter Mensch ist. Und cool. Im Verlauf dieser Serie versuchen sie halt auf mögliche Weisen immer ihn umzubringen und gestaltet sich nicht so einfach, wie sie sich das vorstellen. Und das ist eigentlich so rundum gerissen der grundlegende Plot und die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich bin da komplett blind reingegangen, aber sehr herzlich, paar lustige Momente, paar richtig schöne, düstere Momente hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Kann ich große Empfehlung auch noch da aussprechen.
Bad Sisters?
Ja.
Okay, das ist mal schön. Seht ihr, Leute, deswegen ergänzen Kolja und ich uns so gut, weil Kolja zur Abwechslung auch manchmal was anderes guckt als ewig nur diese Horrorscheiße. Also wenn ihr mal so ein paar andere Tipps braucht, dann wendet euch an ihn, weil ich gucke eigentlich fast nur Horrorkram. Pass auf, und deswegen kann ich jetzt sagen, welcher Horrorkram letztlich bei mir über den Bildschirm geflackert ist. Das war nämlich ein Film, ich habe ihn endlich nachgeholt, weil ich ihn damals verpasst habe. Ich habe Beetlejuice gesehen. Endlich jetzt geguckt. Ich dachte, okay, jetzt ist es soweit. Ey, und sorry, ne? Also ich probiere jetzt nicht übermäßig unoriginell zu klingen, aber ich fand den echt richtig, richtig mau. Alter Schwede. Ey, wirklich. Hast du ihn gesehen? Du hast ihn noch nicht gesehen.
Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber es gab halt sehr viele Leute, die ihn tatsächlich, glaube ich, auch ganz gerne mochten. So.
Ja.
Ich habe halt für dich gehofft, dass du ihn auch gut findest. So.
Du, ey, ganz im Ernst, ich auch. Ich weiß, jetzt kommt natürlich der Vorwurf, absolut sicher aus der Pistole geschossen. Ja, ich habe mich hingesetzt mit der Vorgabe, ihn scheiße zu finden. Ich wollte ihn ja hassen. Nein, Leute, guck mal, ich investiere doch nicht 2 Stunden meiner Lebenszeit in das Sequel zu einem Film, den ich total mag. Das ist einer der Filme meiner Kindheit. Ich hoffe doch, dass der mir gefällt. Und weil ich wirklich schon von sehr vielen Leuten, Freunden, Bekannten und so mitgekriegt habe, dass die den zumindest irgendwie ganz gut fanden, wie hier so der beste Tim Burton seit langer Zeit, dachte ich, ey, okay, warum nicht? The Benefit of the Doubt und so. Aber ich muss echt sagen, also ich weiß irgendwie, ich weiß nicht, wie der Film es hinkriegt, aber der hat mich vom Start weg echt richtig genervt, weil der so eine ganz seltsame Mischung ist aus, auf der einen Seite ist das so dermaßen plumper Fanservice. Das sind Member Berries, die werden dir wirklich in die Fresse gedrückt, bis du fast dran erstickst. Es gibt, glaube ich, nicht ein Detail. Es gibt nichts, was in Beetlejuice 1 vorgekommen wäre, was nicht irgendwie für den zweiten Teil rausgekramt wird. Und sei es nur irgendwie im Hintergrund, aber da müssen dann noch mal die abgefahrenen Statuen von Lydia Deetz da rumstehen, Delia. Also wirklich, die hängen sich an allem an, auf, was einem im ersten Teil gefallen könnte. Und gleichzeitig ist der aber total zerfasert. Der hat 3, 4, 5 gleichzeitig und parallel laufende Plotlines, wo du irgendwann denkst, so, okay, worum geht's jetzt eigentlich nochmal wirklich? Das ist echt ganz weird. Als hätten die die Ideen für das Sequel vom Sequel und Teil 4 und Teil 5, als hätten die alles zusammengequetscht und auf Biegen und Brechen in einen Film gebracht, weil sie sonst Angst gehabt hätten, ey, vielleicht kommen wir nicht dazu, den dritten zu drehen. Deswegen lass alles mal reinquetschen, was irgendwie in irgendeinem Drehbuchentwurf mal rumflog. Also ich fand den echt anstrengend. Mir hat er leider gar nichts gegeben. Ich fand den so richtig kalkuliert. Und deswegen, also Michael Keaton, muss ich sagen, wenn ich was Positives sagen möchte, dann, dass Michael Keaton, glaube ich, wieder Spaß hat. Er hat jetzt vielleicht nicht mehr die Energie, die er 1988 gehabt hat. Aber ich, mein Gott, also das sehe ich ihm jetzt nach. Das finde ich nicht so schlimm. Ein paar Set-Pieces sehen auch wirklich ganz cool aus. Also ich mag wirklich das. Also einiges sieht so schön handgemacht aus. So gerade in der Unterwelt, so mit dieser Farbgebung, dieses lila, bläuliche, so wie es auch im ersten Teil war, so wie die Unterwelt ausgeleuchtet wurde. Das sieht alles schon schick aus. Das ist kein hässlicher Film. Aber ich kann, leider kann ich diese ganzen positiven Stimmen echt nicht nachvollziehen. Ja. Also ich habe noch ganz viel anderen Kram gesehen, aber bevor wir jetzt 1000 Sachen durchgehen. Oh, noch eine Sache. Wir sind ja beide große Fans. Nein, das stimmt überhaupt nicht, sage ich jetzt einfach mal so, weil es immer gut klingt. Aber große Fans von Ryan Murphy, ne, der American Horror Stories gemacht hat. Weiß ich nicht. Nein, sind wir natürlich nicht. Aber da gibt's auf Disney Plus jetzt seit einiger Zeit eine neue Serie von ihm. Oder zumindest hängt er da irgendwie drin. Ich weiß nicht, ob er ausführender Produzent ist oder ob er der Ideengeber war. Aber Grotesqueries heißt die. Okay. Und wurde mir empfohlen als so eine Mischung aus, ja, so ein bisschen American Horror Stories, aber auch gemixt mit so ein bisschen so 7 Serienkiller-Kram und Hannibal. So abgefahrene Mordszenen. Fand ich ziemlich cool, habe ich bislang nur die erste gesehen und werde auf jeden Fall mal weitergucken. Also kleiner Tipp, wenn man es mal etwas abgefahrener mag.
Und das Color Grading sieht sehr interessant aus von den Bildern, die ich gerade sehe, sehr, sehr speziell.
Ja, also werde ich auf jeden Fall noch weitergucken und dann vielleicht irgendwann mal ein kleines Update geben, ob der erste positive Eindruck sich verhärten konnte. Aber das war was, wo ich dachte so, ja, cool, ich glaube, da bleib ich mal dran. Okay. So. Genug gelabert. Kolja, jetzt geht's los.
Jetzt würde ich sagen, bleiben wir mal an dem Hauptthema dran, ne?
Wir bleiben am Hauptthema dran. Ich würde sagen, wir spannen jetzt alle mal ganz doll die Bauchmuskeln an, denn jetzt gibt's einen Schwinger direkt in den Magen, der uns wahrscheinlich die Luft aus den Lungen und die Tränen in die Augen treibt. Das Jahr ist 2008 und die neue französische Härte ist in vollem Gange und dann kommt der härteste Film von allen neuen französischen harten Filmen, Martyr.
T'as pu les voir?
Ils ont changé, mais c'est eux.
Ah!
Und du hast es ja vorhin schon mal gesagt, aber ich möchte es an der Stelle wirklich nochmal extra erwähnen für die Leute, die die Podcasts bis zu einem bestimmten Punkt vielleicht gucken und sich dann auch denken, so, okay, ich möchte den Film auch nochmal schauen, weil das haben wir ja sehr oft. Martyr ist tatsächlich, um das mal einmal vorwegzunehmen, also der originale Martyr ist tatsächlich ein Film, einer der wenigen, den habe ich damals gesehen. Und ich habe mir danach gedacht so, okay, der war krass, der hat in mir Gefühle ausgelöst. Ich fand den wirklich doll, ich fand ihn extrem gut, trotzdem. Aber ich musste ihn jetzt erstmal lange Zeit nicht mehr sehen, war mein erster Gedanke tatsächlich. Ich kann jetzt schon mal sagen, jetzt für den Podcast habe ich ihn erst zum zweiten Mal gesehen. Weil ich fand den wirklich doll damals. Und ich habe so ein paar Filme, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wie jetzt hier zum Beispiel Im Westen nichts Neues und sowas, ne? Das sind einfach so alles so Filme, so, die sehe ich und ich denke dann, ja, krass, also das ist wirklich schwere Kost, aber es ist filmtechnisch, handwerklich und alles drumherum es ist ein extrem krass guter Film, aber ich muss ihn halt jetzt einfach, das ist nicht so ein Film, den gucke ich jetzt immer mal wieder, alle paar Jahre. Das ist nicht irgendwie so wie so ein, weiß ich nicht, Hereditary Midsommar kann ich wahrscheinlich öfter gucken als so ein Martyr, sag ich mal ganz blöd. Und deswegen habe ich den sehr, sehr lange Zeit tatsächlich aufgrund dessen nicht gesehen. Und ich möchte auch hier nochmal sagen, dann halt für die Leute, die ihn vielleicht noch nachholen möchten, er ist wirklich hart. Er geht einem sehr nah. Es werden explizit Folterungen gezeigt, so. Psychisch, körperlich, alles drum und dran. Und er kann halt, glaube ich, auch einige Leute sehr mitnehmen. Und wir wollten jetzt so ein bisschen das Kontrastprogramm fahren, weil wir ja zuletzt auch über Terrifier und dessen Gewalt gesprochen haben, dass wir die teilweise so comichaft und überspitzt und übertrieben finden, dass es teilweise schon fast komödiantisch für uns zumindest rüberkommt. Das kann natürlich auch jeder anders sehen, aber das ist zumindest bei uns so, das Ding, weil es einfach so drüber ist. Und Martyr ist es halt nicht. Martyr ist so das Fallbeispiel, wenn Gewalt wirklich unangenehm werden kann.
Ey, ich kann das absolut unterstreichen, was du gerade gesagt hast, weil es mir ganz ähnlich ging. Also wenn ich mal jetzt so ein bisschen zurückdenke an die letzten Jahre und sogar Jahrzehnte so im Horrorgenre, da gab es jetzt nicht so viel, was mich wirklich ernsthaft mitgenommen hätte. Also als ich das erste Mal Texas Chainsaw Massacre gesehen habe, in so einem kleinen Programmkino in Münster, also da war ich wirklich, ich war ganz, ganz, ganz benommen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das war ein ganz, ganz weirdes Guckgefühl, was ich danach. Ich hatte wirklich das Gefühl, das ist ein Film, den haben ernsthafte Psychopathen gedreht. So, als wäre der irgendwie, als hätte es den nicht geben dürfen. Ich fand ihn so richtig, der war irgendwie falsch, der war krank. Also der hat mich sehr beeindruckt. Dann habe ich irgendwann, ist jetzt kein wirklicher Horror, aber ist jetzt auch nichts Heiteres. Kennen wahrscheinlich auch die meisten das Experiment, den deutschen Film mit Moritz Bleibtreu. Also ja, lacht mich vielleicht aus, aber ich kam richtig fertig. Der hat mich komplett fertig gemacht. Ich kam raus, ich war so angespannt. Ich fand das so schlimm zu sehen, wie sich so eine Gewaltspirale in Gang setzt und wie aus vermeintlich guten, netten, normalen Leuten, wenn man denen so ein bisschen Macht gibt, wie die sich so schnell in so eine Rolle hineinsteigern, dass sie völlig ihre Menschlichkeit verlieren, um so ein bisschen diese Machtgeilheit auszukosten, die sie endlich mal haben. Alle wissen, dass es eine ganz irreale, virtuelle Situation ist. Es ist nur ein Experiment. Aber es ist so, also zumindest stellt es der Film dar, es ist so leicht, dass Leute den Bezug zur Realität verlieren. Und wie der Film, dieser blöde kleine deutsche Film, aber der hat auf mich wirklich extrem starken Eindruck gemacht. Ich war richtig, richtig fertig. Ja, und Martyr ist, glaube ich, der dritte Film in der Reihe. Also ich kann mich erinnern, ich habe den damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Das muss 2008 oder bei uns 2009 vielleicht gewesen sein. Ich kam nach Hause und ich musste mich von meiner damaligen Freundin also wirklich trösten lassen. So die war wie so mehr oder weniger am Wegdämmern und ich habe die quasi wieder wach gemacht, so, weil ich musste über diesen Film reden. Ich habe das eigentlich nie. Aber ich musste ihr sagen, was ich da gerade gesehen habe. Das musste irgendwie raus. Ich musste dekompressieren. Und die musste mich wirklich so ein bisschen, also ich brauchte da echt jemanden, der mich so ein bisschen in die Arme nimmt und sagt, ey, ist nur ein Film, alles gut. Und das habe ich so krass selten gehabt. Mhm. Ja, und Martyr ist so ein Fall. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall keine leichte Kost und das ist definitiv ein ganz krasses Kontrastprogramm zu Terrifier. Warum dieser Film so wirkt, obwohl er eigentlich gar nicht so krass explizit ist, zumindest was die gezeigte Gewalt angeht, das klären wir jetzt. Möchtest du den Film ganz kurz zusammenfassen oder soll ich? Wie hättest du es gern, Kolja? Wünsch dir was.
Kannst du gerne machen. Ich wollte nur noch mal ganz kurz zwischengrätschen, weil ich erinnere mich da so gerade ganz blass dran. Also ich weiß ja sowieso schon lange, dass Martyr einer deiner, ich sag mal, Lieblingsfilme ist auch so. Oder einer der Filme, die dir mit am meisten bedeuten, so aus dem Genre. Und ich bin der Meinung, da war ja was. Warst du da nicht irgendwie auf dem deutschen Blu-ray, nee, DVD, auf die Hülle als Reviewgeber.
Ich dachte, du wolltest mich jetzt erlügen. Ich dachte, du wolltest mich jetzt der Lüge bezichtigen, weil ich irgendwann mal besoffen gesagt habe, ich finde natürlich gar nicht geil. So, aha, du Arschloch. Nein. Es gibt von Martyr, ich habe es gerade in der Hand, ich glaube von Infinity Pictures, das ist ein kleines Label, kleiner Verleih hier in Deutschland. Yeah. Und die haben von Martyr mal so eine Collector, so eine Special Edition rausgebracht. Ich habe jetzt hier gerade in der Hand Nummer 444, limitierte Auflage. Und da ist ein Booklet dabei und in dem Booklet ist so ein alter Review-Text zu Martyr von mir abgedruckt. Die haben mich gefragt, ob die den in das Booklet drucken dürfen und ich dachte, ja klar, ich fühle mich da total geschmeichelt. Ich habe auch kein Set dafür bekommen, war mir scheißegal. Ich habe gesagt, auf jeden Fall als Martyr-Fan, das ist ja eine ganz große Ehre, wenn ich da quasi in dem Booklet bin. Und das war so ein alter Text, den habe ich, glaube ich, damals für Filmstarts oder so geschrieben. Ich habe mal so 2, 3 Reviews für die verfasst. Ja, und da haben die den irgendwie entdeckt und haben den quasi einfach in das Booklet abgedruckt. Ich finde den Text leider auch nicht mehr sehr gut. So bei manchen Sätzen, da cringe ich hart und denke, boah, Alter, was hast du da für eine Scheiße geschrieben? Ih, das ist so eklig. Kennst du vielleicht, wenn du alte Videos von dir siehst, so wie du vor 10 Jahren geschnitten hast und du denkst, oh Gott, ey.
Ja. Fallbeispiel ist, dass mal Sterzig, für den ich ja die Videos aktuell schneide, der meinte auch so, Alter, der Schnitzel hat sich allein in den letzten Monaten so verbessert. Vor allem auch hier in den Videos, da hast du nicht dieses peinliche Color Grading benutzt, was du bei dem Bewerbungsvideo benutzt hast. Und ich war so, ja, ey, ganz ehrlich, ich fühl's komplett. Ich weiß genau, was du meinst.
Ja, also ich glaube, das kennt jeder, der auch nur was halbwegs Kreatives macht. Ob ihr singt, ob ihr schreibt, ob ihr Videos schneidet, ob ihr malt, ob ihr dreht, inszeniert, ob ihr Musik macht, scheißegal. Aber manchmal, wenn man sich so alte Sachen von damals sich nochmal anguckt oder anhört, die man so gemacht hat, dann denkt man, Alter, das ist mir so peinlich. Hoffentlich sieht das niemals irgendjemand wieder. Und ganz so schlimm finde ich jetzt meinen Text nicht, aber jetzt auch nicht das Beste, was ich je gemacht habe. Deswegen lese ich mir den nur so mittelgern durch. Ja, aber das ist so meine Verbindung zu dieser einen Special Edition von Martyr. Ja, mehr aber auch nicht. So, okay, jetzt genug. Habe ich selber mein eigenes Ego aufgepumpt. Lass uns über Martyr reden. Du hast gesagt, ich soll den zusammenfassen. Dann werde ich es mal probieren. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Ja. Die kleine Lucy, ein kleines Mädchen. Wir sehen sie in der ersten Szene, wie sie völlig geschunden, offenbar von einer großen Misshandlung, wie sie sich befreien konnte. Sie rennt heulend und schreiend durch die Straßen, kommt in ein Kinderheim und freundet sich da vorsichtig mit der, ich mutmaß mal, gleichaltrigen Anna an. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz genau, was mit diesem kleinen Mädchen passiert ist. Sie wurde offensichtlich misshandelt, das wird früh im Film klar, aber sie wurde nicht sexuell misshandelt, also es hat nicht diesen Hintergrund. Es wurde ihr offenbar Gewalt angetan, wir wissen aber nicht ganz genau, warum, von wem, zu welchem Zweck. Das schwebt irgendwie immer so in der Luft. Der Film macht einen Zeitsprung, 15 Jahre später, die beiden Mädels sind mittlerweile erwachsen und Lucy glaubt, in einer vermeintlich unbescholtenen Familie, die ganz normal, ein ganz normales kleines Leben in einem ganz normalen Familienhaus lebt, ihre Peiniger erkannt zu haben und schlachtet sie alle mit einer Shotgun ab, um endlich Rache für die Misshandlung und Folterung zu nehmen. Damit hört ihre Seelenqual aber noch nicht auf. Das ist eine Binsenweisheit. Wir wissen das, wie das Blut schreit nach Rache, aber Rache löst eigentlich gar nichts. Auch ihre inneren Dämonen sind noch nicht besiegt. Sie ist immer noch gequält und das manifestiert sich in einem ominösen, monsterartigen Gestalt. Eine zernarbte und verdrehte Frau, die ihr immer wieder Schnitte und sonstige Verletzungen zufügt. Und spätestens da verstehen wir, dass dieses Monster nur im Kopf von Lucy ist. Sie verletzt sich also die ganze Zeit selbst, weil sie mit dem Psychostress ihrer Folterung als Kind, was sie erleiden musste, ist sie nicht klargekommen, hat also selbstverletzendes Verhalten und bringt sich dann schlussendlich sogar um. So, das klingt jetzt wie schon ein ganzer Film. Das ist die Pointe, möchte man denken. Aber nein, das ist ungefähr so die Hälfte des Films, weil auf einmal beginnt eine völlig neue Story. Auf einmal ist Anna unsere Hauptfigur. Anna entdeckt tatsächlich im Keller des Hauses wirklich ein Komplex, der aussieht wie eine polierte Arztpraxis, viele Gefängniszellen. Und da wurden offensichtlich tatsächlich Menschen gefoltert. Also Lucy hat sich das nicht eingebildet, sie hatte mit allem absolut recht. Hier wurde sie damals als junges Mädchen wirklich festgehalten und gefoltert. Und was passiert, ist, dass schlussendlich dann Anna in die Fänge einer, ja, wie wollen wir sie nennen, einer Foltersekte gerät.
Ja, ich würde schon Sekte sagen, glaube ich.
Ich würde auch sagen, es hat auf jeden Fall etwas Sektenhaftes. Und was will diese Sekte? Diese Sekte möchte junge Frauen, und das sind vor allem junge Frauen, möchte sie zu Märtyrern machen. Und das heißt ganz konkret, dass diese armen jungen Frauen bis zu einem Punkt gefoltert werden, wo sie quasi das Menschsein transzendieren, wo sie das Menschsein hinter sich lassen und der Schmerz sie quasi auf eine neue Bewusstseinsebene bringt, sodass sie als einzige Menschen sehen können, was quasi hinter dem Schleier des Todes liegt, hinter dem Schleier des Jenseits. Die Frage, die diese Sekte umtreibt, ist also ganz konkret, gibt es ein Leben nach dem Tod, ja oder nein? Und deswegen probieren sie Märtyrer zu erschaffen, die einmal quasi auf die andere Seite blicken und dann uns Menschen mitteilen, ob es da nun wirklich was gibt oder nicht. Das ist der Inhalt von Martyr. Und ich möchte beginnen mit einer Grundsatzfrage, die ich dir direkt jetzt um die Ohren haue. Würdest du sagen, dass Martyr ein Torture-Porn-Film ist, ja oder nein?
Ich glaube, dass sehr viele Leute da sehr schnell zu tendieren, weil dieser Begriff Torture-Porn, glaube ich, sehr schnell verwässern kann. Aber für mich springt Martyr so ein bisschen über ein, sag ich mal, so ein Saw oder so ein Hostel, weil Martyr irgendwie viel mehr, für mich persönlich zumindest, so diese psychische Gewalt rüberbringt, als nur die körperliche. Weil das Ding ist nämlich bei so einem Torture-Porn, wie so einem Saw oder Hostel, habe ich das Gefühl, dass viele sich sowas angucken, einfach nur, um die nächste krasse Scheiße zu sehen. Weißt du, ich meine? Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. So Saw ist halt so abgedreht, dass man irgendwann so denkt, okay, man möchte ja, man freut sich schon fast auf eine perverse Weise auf die nächste abgefuckte.
Wieso fast?
Manche, will ich damit sagen. Komische Menschen wie wir freuen sich auf die nächste abgedrehte Falle, die wieder komplett über die Stränge schlägt und immer absurder wird. Und bei Martyr zum Beispiel, da möchte man fast irgendwie innerlich, dass es aufhört. Das ist so eine andere Art irgendwie, wie diese Gewaltszenen rübergebracht werden und halt wirklich dieser Folteraspekt kommt da ganz anders rüber als bei einem grundsätzlichen, Anführungszeichen, Torture-Porn-Film.
Ja, also ich
verstehe es, wie Leute das bezeichnen können, aber ich möchte da so ein bisschen, es ist noch ein bisschen was anderes, meiner Meinung nach.
Ey, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist was völlig anderes. Also für mich, und ich klaue jetzt so ein bisschen das, was der Regisseur selber gesagt hat, weil ich das tatsächlich exakt so unterstreichen würde, das ist für mich sowas wie der Anti-Saw oder der Anti-Hostel. Also ich verstehe auch ähnlich wie du, warum man das gefühlt immer erstmal alles so ein bisschen in dieselbe Ecke packen will, weil Leute gefoltert werden. Also auf den ersten oberflächlichsten Blick geht's erstmal um Folterung. Dann kamen die noch ungefähr in einer ähnlichen Zeitspanne zumindest raus, sodass es dann irgendwie nahe liegt, ja, hier Saw, Hostel, Martyr, im Prinzip dieselbe Soße. Aber ich würde sagen, also ähnlich wie du, ich finde, Martyr macht nicht Spaß zu gucken, also nicht auf diese Art, wie ein Saw oder Hostel Spaß macht. Oder zum Beispiel auch in Terrifier, wo es ja ganz klar darum geht.
Ja, total.
Ne, also richtig explizit sein, so richtig zu schocken, da muss die Kamera richtig draufhalten und man weiß beim Dreh, da ruft irgendjemand Cut und dann geben sie alle High Five, weil sie wissen, okay, das war jetzt richtig geil, wie auch das Blut spritzt und so. Deswegen nehmen wir beide das ja auch nicht wirklich ernst, was ja manche Leute auch so ein bisschen falsch verstehen immer. Aber ich finde, wenn man sich so ein Saw oder so ein Hostel anguckt und dann Martyr, dann muss doch jeder sehen, dass da absolut Welten zwischen den Filmen liegen. Weil bei einem Saw und beim Hostel, da geht es für mich zu einem ganz großen Teil um Sadismus. Also, ich will jetzt gar nicht die Grundsatzfrage noch mal aufmachen. Wir können die eh nicht klären, so warum man sich Filme anguckt, die offensichtlich von Sadismus leben. So, das ist vielleicht noch mal eine ganz andere Diskussion. Aber das ist ja ein ganz, ganz großer Punkt. Gerade in Hostel, das ist ja der Plotpunkt, dass Leute Geld dafür bezahlen, um ihre sadistischen Triebe auszuleben an irgendwelchen Opfern. Und das, was Jigsaw macht mit seinen Opfern, also klar, er möchte sie auf den richtigen Pfad wiederbringen und ihnen die Wertschätzung fürs Leben zurückgeben, aber sind wir mal ehrlich, also je weiter die Reihe reichte, also desto sadistischer und versponnener und teilweise auch unfairer wurden ja die Fallen. Also das war ja überhaupt gar nicht mehr, worum es dann am Ende ging. Und bei einem Film wie Martyr, das hat überhaupt gar nichts mit Sadismus zu tun. Also die Folterungen, die in Martyr passieren, so wie diese Mademoiselle, das Sektenoberhaupt, wie sie es auch selber erklärt. Es geht darum, dass Leute systematisch und maschinell und ganz kalt einfach gebrochen werden. Das hat nichts damit zu tun, dass das jemand geil findet. Das ist einfach wie ein Job. Irgendjemand hat den Job, Menschen zu brechen. Und das wird einfach gemacht, weil das nun mal Mittel zum Zweck ist, nämlich diese eine Erkenntnis am Ende zu bekommen. Das hat so was ganz Industrielles, was ganz Maschinelles. Und man sieht es auch in Martyr. Also wie Anna dann am Ende angekettet, wie die verdroschen wird und wieder und wieder und wieder. Und der Typ, der das macht, der geilt sich ja nicht daran auf. Der macht das kühl. Der macht das ganz kühl. Der macht es einfach, das ist sein Job. Der steigt da runter, der verdrischt die 2 Stunden und dann geht er wieder und kommt wahrscheinlich abends noch mal wieder. Aber der holt sich darauf keinen runter, weil er das so geil findet, ein junges Mädchen zu foltern. Ja, und deswegen würde ich sagen, dass Martyr auf gar keinen Fall Torture-Porn ist. Ich weiß ja auch nicht ganz genau, was es ist, aber Torture-Porn ist es nicht für mich.
Finde ich nämlich auch einen sehr wichtigen Punkt, den du angebracht hast, weil die Personen, die da arbeiten, in dem Sinne, sind nicht wirklich solche Bilderbuch Bösewichte, die irgendwie nebenbei ihren inneren Monolog halten oder sowas und böses Gelächter ausbricht und dann, keine Ahnung, sich da wirklich dran aufgeilen oder sowas, sondern das, wie du schon sagst, ist einfach ein Job auf eine perfide, abgefuckte Weise von dieser Sekte. Und es hat alles dieses Unterkühlte und der Film sprüht förmlich aus, du sollst dich auch gerade schlecht fühlen. Weißt du, wie ich meine? So anders als bei so einem Saw, wo es halt echt schon so ein bisschen abgefeiert wird, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach so eine Frage, wie du schon meinst, das kann man nicht wirklich klären, weil jeder Person davon eine andere Auffassung hat, was sie oder er jetzt als Torture Porn ansieht. So, ich kann es vollkommen verstehen, wenn Leute das erstmal in so eine Schublade packen, aber für uns persönlich ist es dann doch nochmal irgendwie eine andere Ebene als das.
Ja, würde ich schon sagen, weil ich meine, guck mal, wenn ich jetzt allein den Begriff Torture Porn, so, wenn ich jetzt den nochmal sehe und den möglichst nüchtern betrachte, also auch da finde ich schwer, eine Parallele zwischen Filmen wie Martyr und Pornos zu ziehen. Weil ich meine, ey, worum geht's in Pornos? Da werden Fickereien so explizit und so abwechslungsreich und so drastisch wie möglich in Szene gesetzt. Also dann gibt's alle 2,5 Minuten Stellungswechsel, die Kamera ist ganz nah dran, das soll alles richtig geil sein, weil alle sollen sich dran aufgeilen und am Ende wird krass abgespritzt. So, weißt du, und ich euch erklären muss, wie ein Porno funktioniert. So, weißt du, aber ich meine, also das ist so ganz stumpfe Triebbefriedigung, ist auch völlig in Ordnung, so, ey, ne, gut. Aber Martyr, und deswegen meinte ich das am Anfang, wenn man das nüchtern betrachtet, Martyr ist auch gar nicht so explizit. Also wer den Film anmacht, um die krassesten und explizitesten und härtesten Darstellungen von körperlicher Gewalt zu sehen, der wird vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen enttäuscht, weil eigentlich gar nicht so irre viel passiert. Ja. Also, um nochmal meine Analogie zu bemühen, die relativ schief ist, aber wäre das ein Porno, würde man den vielleicht sogar ab 16 durchgehen lassen, weil so krass viel explizit, also du siehst im Prinzip ja nicht mal einen Schwanz, so jetzt, mal auf die Pornometapher übertragen. So, deswegen finde ich schon, ist der Begriff Torture Porn hier einfach nicht ganz zutreffend. Also ich weiß irgendwie auch durch Gespräche mit ganz vielen Leuten, dass ein Film wie Martyr, der wird auch, glaube ich, dieses Label Torture Porn tatsächlich nicht los. Und nee. Ich glaube, wenn man an solchen Filmen wie Hostel und Saw, wenn man an denen grundlegend keine Freude hat, dann wird ein Martyr wahrscheinlich brechen. Weil bei den Erstgenannten, haben wir jetzt gerade schon auch ein paar Mal erwähnt, da kann man ja, wenn man gar nichts anderes findet, aber dann kann man ja zumindest irgendwie an der völlig schwachsinnigen Story seinen Spaß haben oder irgendwie zumindest anerkennen, dass das hier eine ganz große, bewusst geschmacklose Splatter-Orgie sein soll. Aber Martyr, genau wie du gesagt hast, der ist so kühl, der wirkt so industriell, der wirkt so völlig, der wirkt so seelenlos, der macht das einfach so. Und das hat der Regisseur zum Beispiel auch gesagt und ich finde, das merkt man auch im Film, der will nur was zeigen. Der will nicht anklagen, der will nicht verdammen, der will sich nicht positionieren, der will keinen Kommentar abgeben. Und ich finde, das merkt man auch und das macht den Film vielleicht irgendwie auch so unangenehm, weil man irgendwie immer, man erwartet irgendwie immer, dass es eine Figur gibt, die so ganz klar macht, wie verkommen die Bösen hier sind und wie schlimm und eklig das alles ist. Und natürlich ist es absolut pervers, was da passiert. Und das ist ja nur ein ganz, ganz großer Deckmantel, dass es ja quasi nur für den Erkenntnisgewinn sei. Aber diese Erklärung oder diese Entschuldigung, die kommt ja nie. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieser Film zumindest beim ersten Gucken so desorientierend wirkt. Man hat so wenig, an dem man sich festhalten kann. Das hat so zumindest beim ersten Gucken auf mich gewirkt. Ich fühlte mich sehr desorientiert und das hat mich ganz schön fertig gemacht.
Warum persönlich auch für mich dieser Film so viel härter trifft als jetzt zum Beispiel so ein Saw oder so ein Hostel, ist, dass ich diese psychische Gewalt, weil du ja auch eben meintest, so Leute könnten vielleicht enttäuscht sein, weil sie die ganze Zeit hören, das ist so richtig krass und die wollen immer so die nächsten Grenzen halt sehen. Sowas wie, ähnlich wie bei uns bei so einem Terrifier, weißt du, wo du sagst, so, okay, du möchtest auch sehen, wie es immer absurder wird und dass Leute noch mehr Kunstblut verschütten und sowas. Aber bei Martyr finde ich das alles so viel krasser, obwohl es ja gar nicht so explizit zeigt, wie irgendwie, weiß ich nicht, Haut abgezogen wird und so weiter und so fort, in super krasser Länge und Gänze. Sondern ich finde diesen psychischen Gewaltfaktor so viel härter. Dieses langsame Leiden von Anna, wie sie da notgefüttert wird von diesem Typen und immer diese Ohrfeigen und dieses wirklich zwischendurch immer in die Magengrube schlagen und diese psychische Folterung, dieses hier, das ist der Ausgang, er ist so nah, geh doch einfach. Ach nein, ich schlag dir in die Magengrube. So, weißt du, immer dieses so wirklich, dir immer wieder vor Augen zeigen, dass du hier nicht rauskommst und aber auch versuchen, nicht nur den Körper, sondern auch vor allem den Geist zu brechen. So, und das ist einfach eine ganz andere Form von Gewaltdarstellung, so die so ein Terrifier und sowas bei mir halt nicht auslösen, weil da kann man sich sehr gut distanzieren irgendwie, das ist übertrieben, das ist, hat nicht mehr was mit der Realität zu tun, also zumindest können wir uns davon distanzieren, es gibt halt auch viele Leute, die das dann ein bisschen ernster nehmen anscheinend, aber wenn da jetzt halt, wie gesagt, 10.000 Gallonen an Blut rumspritzen aus so Tuben und man schon mal sich irgendwie in irgendeiner Form mal mit Masken und sowas beschäftigt hat, dann weiß man natürlich, mit was man da eigentlich gerade arbeitet und was man da guckt. So, aber bei Martyr, bei so einem Martyr, das ist, das soll nicht nur den Geist von den Charakteren im Film brechen, sondern auch ein bisschen von dem Zuschauer. Und das hat bei mir halt funktioniert. So, ich fand das halt wirklich unangenehm zu gucken. Und das lösen bei mir sehr wenig Filme aus.
Ja, das ist, also dieses Element der Hilflosigkeit, was ja auch Martyr ganz, ganz wichtig ist und was der Film ja auch immer wieder zeigt. Du hast gerade die Szene erwähnt, wie der Folterknecht, der Prügelknabe, wie er Anna einmal so loskettet und sie kann es gar nicht glauben und traut dem Braten nicht, aber natürlich probierst du trotzdem zu entkommen und dann casht er sie natürlich nach einem halben Meter wieder und drischt dann weiter auf sie ein. Das ist so eine perfide Scheiße. Wie du sagst, da sollen wirklich Menschen psychisch gebrochen werden. Es geht nicht nur darum, den Körper zu vernichten, sondern auch dein Willen, dein Kampfesgeist. Darum geht's ja in der Story. Du sollst an den Rand irgendwie des Erträglichen gebracht werden und noch drüber hinaus. Und dann wirst du zum Märtyrer. Und das erklärt ja auch die Texttafel ganz am Ende. Märtyrer, das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet Zeuge. Weil diese Menschen, diese ganz, ganz wenigen Menschen, die es vermögen, über diese Grenze zu gehen, die werden Zeuge von etwas, was für die allermeisten von uns einfach immer ein großes Mysterium sein wird, nämlich was ist jenseits des Lebens. Und das ist so eine gemeine und eklige und perfide Vorstellung. Also, weißt du, ich muss gerade an einen Film denken, der ist jetzt wie auch alles andere als leichte Kost. Ich weiß gar nicht, wir leben in Deutschland, ne? Und ungelogen, ich habe wirklich immer Angst, wenn wir irgendwelche Titel erwähnen, dass dann irgendein Arsch das irgendwie hört und weiß nicht, und zwei Wochen später haben wir Post vom Staatsanwalt, weil wir uns über einen Film geäußert haben, der hier seit 800 Jahren irgendwie beschlagnahmt ist oder so. Deswegen umschreibe ich ihn. Es gibt eine Reihe, die umfasst mehrere Teile und da werden die Experimente im chinesisch-japanischen Krieg von dieser Einheit U-731, von dieser chinesischen Wissenschaft, ich mache mal in Anführungszeichen Einheit, an Zivilisten, die werden da quasi nachgestellt und nachgespielt. Also beruht alles auf wahren Begebenheiten. Und ich habe die Filme gesehen und habe nach dem ersten dann auch ein bisschen recherchiert, weil ich davon noch nie was gehört habe. Ey, ungelogen. Ich will euch wirklich, macht bitte nicht den Fehler. Bringt euch nicht um den Schlaf, googelt das nicht. Ich wirklich, also ich habe es jetzt erwähnt, ihr seid erwachsene Menschen, macht, was ihr wollt, aber ich kann euch nicht empfehlen, nach dieser Einheit 731 zu googeln und was die gemacht hat. Das sind Dinge, die sind wirklich passiert. Und meine Parallele ist, und deswegen habe ich da so ausgeholt, dass auch da Menschen so ganz nüchtern, ganz kühl, ganz vermeintlich rational, nicht, weil sie sich dran aufgegeilt haben, nicht, weil es irgendwelche psychopathischen Schlechter gewesen sind, die sich gerne Schweinemasken überziehen, sondern quasi im Dienste der Wissenschaft oder im Dienste des Wissenserwerbs, dass sie da wirklich unaussprechlich Dinge anderen Menschen angetan haben. Und die haben das dann sich selber erklärt und ihren Vorgesetzten erklärt und würden das wahrscheinlich auch Historikern gegenüber erklären, ja, aber wir haben es doch für die gute Sache gemacht. So, naja gut, wenn du Omelette machen willst, dann musst du halt ein paar Eier zerbrechen. Und ich finde es schwer, in Worte zu fassen, aber das finde ich viel verstörender als so ein irren Hostel-Psychopathen. Also, weil da kann ich, wenn ich schon nicht verstehen kann, aber ich kann nachvollziehen, dass jemand krank ist und ganz, ganz, ganz unmenschliche Gelüste hat und die dann irgendwie auslebt. So, das kann ich nach, ich das Konzept verstehe ich. Aber wie jemand seine eigene Menschlichkeit so dermaßen verleugnen kann, dass er wie andere Leute Holz hacken 8 Stunden, dass man 8 Stunden lang Leute umbringen oder foltern oder zerschneiden kann oder sonst wie irgendwie körperlich deformieren kann, um das dann in sein Logbuch einzutragen. Ah, so reagieren Menschen also, wenn man ihnen langsam die Gesichtshaut wegbrennt. Ah, okay, dann haben wir das auch gemacht. Da bin ich zu dumm für. Also da ist mein Gehirn zu klein. Das kann ich nicht nachvollziehen, wie man diesen letzten Grad an Menschlichkeit, wie man das wissend und willentlich hinter sich lassen kann. Das ist für mich was anderes. Da hört irgendwie Menschlichkeit auf und da fängt irgendwas anderes an. Ich habe noch keinen Begriff dafür. Aber also ich finde, das ist für mich so das Thema von Martyr. Und deswegen finde ich den viel verstörender als diese typischen splatterigen Torture-Porn-Geschichten.
Total. Was ich super interessant finde, ist, dass du ja meinst, du hast ihn auf dem Filmfestival gesehen. Dann hast du ja wahrscheinlich auch vorher nicht wirklich was von dem Film gehört, oder?
Nee, ich habe den tatsächlich gesehen, weil natürlich der Pressetext hat in den allerhöchsten Tönen geschwärmt.
Ah, okay.
Und sowas geschrieben wie, ja, okay, das ist jetzt aber wirklich mal richtig hart und sowas. Ah. Und also ich kriege jetzt die Chronologie nicht mehr ganz zusammen. Ihr erinnert euch so Mitte der 2000er bis Ende der 2000er, die neue französische Härte, da kamen hier à l'intérieur, also Inside und High Tension kam und Frontiere und so. Und ganz ehrlich, also Inside fand ich tatsächlich noch ganz cool, aber die anderen beiden zum Beispiel nicht. Und die wurden auch so krass hochgehypt. Und da dachte ich so, ja, ich weiß nicht. Auch Saw fand ich damals dann eher enttäuschend, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Hostel hätte ich mir auch ein bisschen geiler vorgestellt. Also ich war einfach so ein bisschen skeptisch. Ich dachte, ja, okay, jetzt kommt der nächste. Oh, der ist jetzt aber wirklich mal der härteste von allen. Aber ich dachte mir, okay, Fantasy Filmfest, gib's ihm eine Chance. Und ja, der hat mich und wahrscheinlich die allermeisten im Publikum echt umgehauen, weil ich natürlich überhaupt nicht wusste im Detail, worum es in der Story geht. Das war ja alles komplett neu für mich.
Ja, genau, das ist halt nämlich das Ding, was ich halt so sau cool finde, weil ich wusste halt leider schon so grundlegend, was Thema ist in dem Film, als ich ihn gesehen habe, weil ich habe ihn sehr spät gesehen. Ich habe ihn tatsächlich erst gesehen, so circa um die Zeit rum, 2014, 15, wo das Remake rauskam, weil ich habe halt öfter von dem Film gehört gehabt in der ganzen Zeit. Ich wusste grundlegend ungefähr, worum es geht, aber ich habe den irgendwie nie wirklich geguckt einfach. Und ich bin der Meinung, als dann das Remake einem angekündigt wurde, habe ich mich dann so wieder dran erinnert gefühlt und habe dann das Original stattdessen nachgeholt. Lustigerweise das Remake bis vor ein paar Tagen nicht. Aber den Originalfilm habe ich dann halt sehr spät, sag ich mal, gesehen, so 6, 7 Jahre später oder sowas, lass es ungefähr sein. Und ich dachte halt, wie geil ist das, als du vorhin beschrieben hast, dass du den auf dem Filmfest gesehen hast, wie cool das sein muss, wenn du in so einen Film reingehst und den beispielsweise, sage ich jetzt mal, bei einer Sneak oder sowas siehst und du weißt wirklich gar nichts und gehst da blank rein, weil ich finde, dass der Film, bis er dann am Ende umschwingt zu diesem wirklichen Psychoterror, legt er ja sehr viele Fährten und du weißt nie so richtig ganz, was du jetzt wirklich denken sollst. Also was ist jetzt die Realität und so weiter und so fort. Am Anfang zum Beispiel wirkt es eher wie so eine, sag ich mal, klassische Geister-Monster-Geschichte oder sowas, weil klar, das Mädchen rennt, du siehst, sie hat irgendwas durchgemacht, sie wurde irgendwie verletzt, sie wurde auf irgendeine Weise gefoltert, aber dann in diesem Waisenhaus, wo dann halt Anna und Lucy sich treffen, da hast du ja dann immer so Momente, wo Lucy dann von einer Kreatur spricht oder sie halt auch sieht, wo man halt immer irgendwas vorbeihuschen sieht und sie sich auch unter der Decke versteckt und irgendwas sieht sie, irgendwas ist da. Das heißt, man denkt sich als Filmgucker wahrscheinlich erstmal, wenn man gar keine Ahnung hat, worum es geht, so, okay, ist das jetzt so ein Monsterfilm? Und dann schwingt was eine meiner absoluten Lieblingsszene ist, weil sie einfach so einem vor den Kopf stößt, ist halt wirklich, wo man erstmal diese Einführung bekommt von der Familie an diesem Tisch und die völlig normal wirkt und sie reden da halt über, keine Ahnung, Schule und ach, die Kinder machen wieder diesen Schwachsinn zusammen und so weiter. Die Mutter kocht gerade, der Vater redet irgendwie von Arbeit, die setzen sich dahin und irgendwann klingelt das halt einfach und dann geht die Tür auf und der Vater wird instant von dieser Shotgun weggeschossen und dann wird diese Familie, die gerade als so völlig normal dargestellt wird, einfach aufs Übelste zerlegt. Also es ist ja wie so ein Anschlag, der auf die da niedergeht. Und dann bist du ja ganze Zeit in der Position von Anna auch und denkst ganz, okay, ist Lucy jetzt einfach wahnsinnig. Also ist es wirklich die Familie, wie sie denkt, dass sie das ist? So oder halt nicht? Und das wird halt auch erst so gerade so zum Ende hin aufgedeckt, wo man das halt mit Anna gleichzeitig im Prinzip entdeckt, nach dem Tod von Lucy schon. Ah, okay, sie war nicht wahnsinnig. So, es ist halt wirklich diese Familie gewesen und es ist wirklich diese ganzen unsagbaren Taten, die da passiert sind. So. Ich finde es irgendwie sehr interessant, dass der Film so viele Fährten legt bis dahin.
Ja, voll. Ey, das ist wirklich, das ist wieder so ein Film. Also du hast ja im Prinzip gerade was ganz Ähnliches gesagt. Ich mutmaße mal, selbst wenn man den nicht gesehen hat, aber wenn man sich so ein bisschen fürs Horrorgenre interessiert, dann kennt man Martyr und weiß auch so grob, worum es geht. Also ich glaube, dass dieser Film Leute von der Story her noch überrascht, das ist ja wahrscheinlich eher selten. Aber versetzt euch bitte zurück ins antike Jahr 2009, war es glaube ich hier bei uns, als noch keiner wusste, was in diesem Film passieren würde. Was für ein krasser Schock das war, als auf einmal unsere vermeintliche Hauptfigur, als die sich selber umbringt und dann ist der Film nicht vorbei, sondern auf einmal ist das andere Mädel, was ja die ganze Zeit nur ein Sidekick war, auf einmal ist sie die Hauptfigur und du checkst gar nicht, was jetzt hier los ist. Und das, was du gesagt hast hier mit dem Reveal, mit der Erkenntnis, dass dieses vermeintliche Monster, dass das erstmal inszeniert wird, naja, als, genau, du weißt nicht ganz genau, ist es eine klassische Spukstory, wird sie von wirklich einem Dämon verfolgt, weil sie auch immer wieder davon spricht. Ich sehe ein Monster, das ist da. Und nachts sieht sie es als Mädchen schon und schreit. Und wir sehen ganz am Anfang im Waisenhaus schon, dass sie dann wirklich diese aufgeschnittenen Arme hat und so. Und sie sagt, das Monster war wieder da. Und später als Erwachsene siehst du es auch mal wieder durchs Bild huschen. Und du denkst, okay, also Moment, wird das hier so ein Rache-Thriller in Kombination mit einer Monstergeschichte? Das ist auch irgendwie weird. Ja, okay. Dann checkst du, dass es aber nur in ihrem Kopf war und dass das Monster eine Manifestation von ihren seelischen Qualen ist, wo du vielleicht denkst, also heute würde ich zumindest reagieren so, ach nee, das hatten wir schon so oft, so, das ist aber jetzt nicht so originell, es ist alles nur in ihrem Kopf, gähn. Naja, okay. Und dann aber auf einmal kommt dieses dritte Element, dass plötzlich die Hauptfigur wechselt und das aus so einem, also es könnte ja auch so eine Art Home-Invasion-Thriller bis dahin sein, so weißt du, wo du aber so ein bisschen mit den Regeln des Genres spielst, dass du nämlich eine gewisse Sympathie für die Figur hast, die diese Home Invasion durchführt. Also normalerweise sind es ja irgendwie immer die Opfer, die von außen bedroht werden, weil irgendwelche irren Psychopathen ins Haus wollen. Aber das ist so ein Film, sollte man meinen, wo die irre Psychopathin die Hauptfigur ist und wo man auch ein gewisses Verständnis und ein gewisses Mitgefühl für sie hat. Und dass man sich wirklich fragt, ey, okay, also ist sie jetzt völlig durchgeknallt und bringt ihr gerade eine unschuldige Familie um? Oder hat sie recht? Und das sind wirklich ihre Folterer von damals. Also ganz viele, wie du sagst, so ganz viele Fährten werden ausgelegt. Du weißt nicht ganz genau, in welche Richtung das alles geht. Ja, und dass sie dann ungefähr so zur Filmmitte gefühlt so der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Also ich vergleiche das immer so ein ganz kleines bisschen mit Terminator 2. Weißt du, wo jetzt auch natürlich jeder weiß, dass in Terminator 2 Arnold Schwarzenegger der Gute ist. Der Terminator kommt diesmal zurück, um Sarah Connor zu beschützen. Aber damals, als das noch keiner wusste, Alter, das war ein Mindfuck, als du gecheckt hast, dass der auf einmal der Gute ist. Weil du bis zu dem Punkt dachtest du auch, der wäre der Böse. Bis zu dem Moment, also spätestens da, wo Arnie sagt, irgendwie hier, wenn du leben willst, komm mit mir. Und damit quasi Teil 1 zitiert. Also da dachtest du, holy shit, das ist hier keine Verarsche, das ist keine Maskerade, der ist wirklich auf einmal der Gute. Das ist what? Und mittlerweile weiß es natürlich jeder. Und so ist Mathieu auch ein bisschen. Naja, und das, also worauf das Ende dann hinausläuft, dass die arme Anna bei lebendigem Leib dann gehäutet wird und sie wirklich tatsächlich so ins Jenseits blickt oder hinter den Rand des Lebens blickt. Also das habe ich mir, als der Film anfing, in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können, in welche Richtung dieser Film noch gehen würde.
Das denke ich halt auch so. Also da finde ich es halt fast schade, dass ich mich nicht so in so eine Zeit zurückversetzen kann, wo ich wirklich noch nichts wusste. Weißt du, wo ich einfach meinen Kopf hätte löschen können und gehe da so komplett blind rein. Weil ich kann mir vorstellen, dass das ein unglaubliches Kinoerlebnis gewesen sein muss, wo man wirklich, und da fühle ich das auch komplett, wenn du das sagst, du bist rausgekommen und musstest dann erstmal mit jemandem reden. Weißt du, das ist halt schon wirklich krass. Und allein schon so eine Szene wie das mit der Familie, so, das klar, solche Details wusste ich zum Glück im Voraus nicht, aber solche Szenen finde ich dann auch mal doll, wenn du völlig vom Kopf gestoßen wirst, dann, weil ich finde, diese ganzen Ablauf wirklich hart, wie diese Familie einfach von ihr niedergeschossen wird. Vor allem gerade halt das Kind, also die beiden Kinder, die Tochter, die einfach wirklich weinend wegrennt und einfach in den Rücken geschossen wird. Und der Junge, der gerade 18 geworden ist, der völlig hilflos an diesem Stuhl sitzt, inmitten von den Leichen von seinen Eltern so. Und da völlig hilflos halt niedergemäht wird. Das ist so eine harte Szene, die einen erstmal vom Kopf stößt und wo man halt auch dann, glaube ich, denken soll, okay, auf welcher Seite bin ich jetzt eigentlich? Weil wenn das jetzt gerade wirklich nur die eine unschuldige Familie war und der Film einem wirklich so eine falsche Fährte legen möchte, das ist schon ganz schön dolle.
Ja, und vor allem denkst du dir, okay, also selbst wenn die beiden, das Elternpaar, selbst wenn die Folterer von damals gewesen sein sollten, aber was zum Geier hat denn die, weiß ich nicht, 15-jährige ja. Tochter damit zu tun, als wenn die da mit in diesen Folterungen involviert ist? Also selbst wenn das irgendwie aus einer verqueren Art von Moral oder Rache oder Wiedergutmachung irgendwie gerechtfertigt ist, die Taten von Lucie, aber also die Kinder dann mit abzuschlachten, also das zeigt für mich, dass die emotional wirklich seit langer, langer Zeit vielleicht irgendwie nachvollziehbarerweise, dass die einfach überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig ist. Und also wir sehen ja auch an ihren Taten, das Monster ist ja dadurch nicht besänftigt. Es kommt ja immer noch wieder und schneidet ja auch in einer wirklich fiesen Szene. Und das ist eine von den Szenen, die finde ich dann doch, also auf genau die richtige Art explizit, dass ich das wirklich, wirklich hart finde, wie das Monster, ich nenne es jetzt einfach mal weiter so, eher mit so einem Rasiermesser den Rücken aufschneidet und so. Und auch die Arme. Also auch hier, so die Kamera, die hält nicht ewig lange drauf. Das ist jetzt kein Gore. Es geht nicht darum, so die Wunden so lang und so explizit und so krass und so bildschirmfüllend wie möglich zu zeigen. Aber du siehst schon, wie die Klinge so ins Fleisch dringt und dann zieht sie auch noch. Also das finde ich irgendwie am fiesesten. Nicht nur die Schnitte, sondern die Klinge quasi in Haut zu stecken und dann so runter zu ziehen. So ritsch.
Ja, wie so ein Reißverschluss also, halt. So richtig langsam. Ey. Und ja.
Jesus Christ, ey. Und dann siehst du ihre zerschnittenen Arme und dann schneidet sie sich am Ende noch selber die Kehle durch und so. Also es ist schon so, wenn wir sagen, der Film ist jetzt nicht so explizit wie viele andere, das heißt aber auch nicht, dass man den gefahrlos jetzt mit Oma und Opa auf dem Sofa gucken kann. Also der ist schon, der geht schon echt zur Sache. Und kurz danach kommt es ja auch zur Szene, als Anna dann diese gefolterte Frau unten aus dem Verlies holt und sie erstmal in die Badewanne lässt. Die also natürlich auch am ganzen Körper zerschnitten wurde, überall Wunden und Narben hat, richtig geschunden ist und der man dann so eine stählerne Platte quasi auf und in den Schädel geschraubt hat, so direkt in den Schädel hinein, so dass sie dadurch auch blind gemacht wurde oder zumindest dass sie nicht sehen kann. Und die Szene, das weiß ich noch, da ging es nicht nur mir so im Kino, alter Schwede, wie Anna dann diese Krampen aus diesem Metalldings da rauszieht und aus dem Fleisch und dann sprotzt das Blut so raus und die Arme, diese Nackte, die schreit dann die ganze Zeit und dann zieht ihr so das Metall aus dem Schädel und Alter, da dachte ich, ey, sorry, okay, ist das vielleicht nicht so explizit wie irgendeine Szene in Saw oder Hostel, aber ey, das fickt mich viel mehr als irgendwelche abgefahrenen Todesfoltermaschinen. Das war so richtig, richtig fies.
Ja, gerade wie sie die Dinger rauszieht, diese fast schon verrosteten Nägel da irgendwie, die unfassbar tief in dieser Schädeldecke drin hängen. Und wenn sie da auch diese Maske nach vorne abzieht, dann sieht man dann auch für eine kurze Sequenz, wie dieses Fleisch dann auch so dran klebt. So. Also das ist wirklich, ich glaube, da ist auch nochmal die Badewanne, das Setting gibt einfach nochmal ordentlich Härte dazu, weil dieses Wasser, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, aber wenn man wirklich so halt, keine Ahnung, Nasenbluten hat oder sowas und über so ein Waschbecken hängt, da Wasser drin ist oder sowas, das färbt sich sehr schnell und das sieht sehr schnell krasser aus, als es eigentlich ist. Aber auch bei der Szene, sie liegt ja in der Badewanne und da tropft halt natürlich dann auch dadurch Blut rein. Und diese komplette Badewanne dann in diesem Rot gefärbt, das hat dann schon nochmal einen krassen Effekt irgendwie. Das sieht sau heftig aus.
So, und dann denkt man sich, okay, das war jetzt schon echt irgendwie ein harter Schlag in den Magen, cool. Aber es wird natürlich noch ekliger, weil die Gequälte, die ist psychisch ja auch schon längst gebrochen, die hat Wahnvorstellungen, genau wie Lucie. Und sie rennt weg Und dann schubbert die mit dem Gesicht, also wie jetzt mit ihrem freigelegten, wunden Fleisch, wo vorher die Metallplatte reingeschraubt war, schubbert sie mit dem Gesicht dann so über die Wand, so völlig irre. Also das fand ich schon fies. Und dann natürlich die Szene, auf die wir immer warten in Horrorfilmen, das finden wir alle geil, wir freuen uns drauf. Dann hackt sie auch sich selber mit dem Messer noch so richtig schön in den Arm und schneidet sich so richtig doll ins Fleisch.
Das fand ich mit am schlimmsten. Die erste Szene, wo sie sich mit diesem stumpfen Messer die Haut wegkratzen möchte. Oh! Also wirklich, das bevor das anfängt, alles richtig, das ist wirklich sau, sau unangenehm. Und ja, das wird auch später von dieser Mademoiselle da, ich glaube, sie heißt einfach nur Mademoiselle, von der Sekte, so diese Oberführerin zumindest von diesem Teil der Sekte, wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es halt verschiedene Bezirke auf der Welt verteilt und sie ist halt in diesem Bereich halt so die Oberführerin da und sie sagt dann auch noch, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge sehen, desto näher sie dem Tod kommen, desto mehr sie gebrochen sind, deswegen hat beispielsweise Lucie angeblich auch in ihrer Wissenschaft zumindest Wahnvorstellungen bekommen, hat diese Frau gesehen, die sie damals wohl nicht gerettet hat. Das ist ja im Prinzip eine Manifestierung. Ja. Als Kind ist sie aus dieser Facility ausgebrochen und damals hatten sie wohl noch nicht so die Mittel, um das alles so dingfest zu machen und alles so richtig, richtig sicher zu machen, dass Leute da auch gar nicht rauskommen, wie jetzt zum Beispiel, ne? Das ist Untergrund, das ist schalldicht, die haben da Käfige, da würde niemals jemand überhaupt rauskommen, ohne zig verschiedene Schlüssel zu haben oder Hilfe halt zu haben. Und damals hatten sie halt diese finanziellen Mittel anscheinend wohl noch nicht und deswegen konnte Lucie überhaupt ausbrechen und entfliehen. Und in dieser Flucht hat sie halt noch in so eine Tür reingeblickt, wo eine dieser gefolterten Frauen war und die an diesem Stuhl gefesselt war und halt schon sehr, sehr gelitten hat offensichtlich. Aber Lucie als Kind und als Person, die auch schon so viel durchgemacht hat, natürlich ist der Überlebenswille erstmal raus. Und das ist auch das, was man machen sollte in diesem Moment. Einfach flüchten, weg da. Aber sie hat das wohl niemals losgelassen, dass sie diese Frau damals nicht gerettet hat und dass sie wahrscheinlich auch dann letztendlich dann dem Tod zufolge gekommen ist. So. Und diese Manifestierung dieser Frau verfolgt sie im Prinzip und ist diese Version dieses Monsters.
Genau, ja. Also sie hat eindeutig Schuldgefühle, weil sie die nicht gerettet hat. Aus diesen Schuldgefühlen wurde Selbsthass. Und der manifestiert sich eben in Gestalt dieser geschundenen Frau, die sie buchstäblich tatsächlich verfolgt. Ey, und da muss ich sagen, also, wie alt war sie, als sie da fliehen konnte? 12, 13? Ich weiß gar nicht, das wird, glaube ich, mal am Anfang irgendwie erwähnt, als sie da in dieses Kinderheim kommt. Ey, aber das war ein kleines, völlig, völlig panisches und wehrloses Mädchen. Und die arme Frau war da angekettet. Also, es ging es nur um Sekunden. Wäre sie da länger geblieben, hätte man sie erwischt. Und dann wäre ihre Chance zur Flucht wäre vertan. Also, ich verstehe aus ihrer Perspektive, dass sie das verfolgt und dass sie das nicht loslässt. Aber ich glaube, also bei jeder Böswilligkeit, die man ihr vielleicht da entgegenbringen wollte, aber da glaube ich, ganz tief drin hat man dann doch Verständnis, dass natürlich dieses Mädchen abgehauen ist. Selbstverständlich, ey. Wenn ich da wäre, mit dem Megafon würde ich sie anbrüllen. Renn, Mädel, renn, auf jeden Fall. Es tut mir wirklich, wirklich leid für die andere Frau. Aber mach, dass du da rauskommst. Und das ist ja auch so gemein, dass Anna, die gerät ja nur in die Fänge dieser verfuckten Folter Sekte, weil sie eben nicht abgehauen ist, weil sie eben noch dieser anderen Frau helfen wollte. Also spätestens, als sie da runtersteigt und völlig entgeistert sich diese Bilder von diesen Folteropfern anguckt, wo man in ihren Augen immer so diese Erkenntnis sieht, wo die Sekte ja quasi hinterher ist, das will sie ja erreichen. Also spätestens da hätte sie einfach abhauen können, die Polizei rufen können, vielleicht wäre alles anders gekommen, aber dann entdeckt sie dann noch diese arme, geschundene Frau, befreit sie, bringt sie hoch, wäscht sie ab, legt sie zärtlich und vorsichtig in die Badewanne, befreit sie von diesem Metalldings und lässt sich wirklich alle Zeit der Welt und checkt gar nicht, dass sich langsam die Schlinge um sie zuzieht, bis es irgendwie, bis die Sekte im Türrahmen steht und da klar Schiff macht und einfach an ihr die Folterung fortsetzt. Also hätte sie einen ähnlich starken Überlebenswillen oder wäre sie weniger selbstlos, dann wäre sie da rausgekommen. Das finde ich irgendwie auch besonders perfide. Also sie tut was sehr Edelmütiges, was sehr Gutes und wird dafür auf die härtestmögliche Art bestraft. Mathieu ist schon ein Scheißfilm. Das ist schon ein richtiger Arschlochfilm. Das ist ein richtiger Drecksfilm, ey.
Ja. Aber ist auch so eine Stelle irgendwie im Film, wo ich tatsächlich echt jetzt auch wieder beim zweiten Mal gucken gedacht habe, ist, also auf lange Sicht so, hilft ihr das jetzt überhaupt dieser Frau? Also, weil sie auch in dieser Szene, wo sie die Nägel rauszieht und sowas, wäre das nicht sinnvoller gewesen, dann vielleicht doch Krankenwagen, Polizei in diesem Moment zu rufen und abzuhauen?
Ja.
Oder war es dann halt einfach nur so eine Kurzschlussreaktion, einfach weil sie völlig traumatisiert da in dieser Situation ist? Weil, also, mein erster Gedanke wäre, glaube ich, in der Situation nicht, jetzt erstmal selbst die Schrauben rauszuziehen.
Nein.
Weil ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es bessere, qualifiziertere Leute, die vielleicht dann auch ein bisschen mehr Hirnschaden umgehen können in dieser Situation.
Ja, ey, und ich meine, jetzt mal ganz konkret, ne? Selbst wenn du gar nicht daran denkst, dass vielleicht irgendjemand da irgendwie für diesen ganzen Wahnsinn verantwortlich sein könnte, der irgendwann auch mal nach dem Rechten sehen wird. Aber es kann ja auch sein, dass einfach mal ein Nachbar klingelt, weil er sich zwei Eier ausleihen will oder so. Und da liegen überall Tote, liegen da im Garten rum, die ganze Wohnung ist verwüstet, da ist eine halbirre, gefolterte, nackte in der Badewanne. Das kannst du nie im Leben erklären. Ja. Also schon aus dem Grund, genau wie du, das dachte ich auch. Ich hätte ihn natürlich unter den Arm genommen und sofort einen Krankenwagen gerufen. Oder erstmal raus aus diesem Scheißhaus und dann irgendwie gucken, dass wir die Frau da verarztet kriegen. Aber ich meine, gut, dann hätten wir vielleicht auch keinen Film. Also,
ja,
du
klar,
hast da schon recht, aber ne.
Das meine ich halt, das ist eine sehr Filmszene. weil ich da so gedacht habe, so theoretisch könntest du da wahrscheinlich eher die Polizei rufen oder sowas. Was lustigerweise, um jetzt schon mal vorauszugreifen, aber was das macht ja zum Beispiel das Remake tatsächlich, da ruft sie ja die Polizei und letztendlich sagt dann der Sekte so, ja, wir sind jetzt nur auf eure Schliche gekommen, weil die Polizei gerufen hat und wir hören halt die Leitung ab.
Genial.
Da habe ich mich jetzt im Nachhinein witzigerweise gefragt gehabt, weil Anna ruft ja ihre Mutter an und lässt dann auch noch diesen Hörer da liegen, ob die Sekte dann letztendlich dann auch nur dann dieses Haus besucht hat und dann auf diese Schliche von denen gekommen ist, weil das Telefon benutzt wurde. Wird ja nicht erwähnt im Original, aber warum sollten die sonst dahin kommen auf einmal? Oder es sind überall Kameras installiert, ich weiß es nicht.
Nee, Kameras glaube ich nicht. Aber, also vielleicht habe ich es nur geträumt, aber sagt im Original nicht irgendjemand, dass sie versucht haben, die Familie telefonisch zu erreichen und es ist einfach niemand rangegangen für einen ganzen Tag lang oder so und das kam denen spanisch vor und deswegen sind die ja sofort losgefahren. Haben
das geguckt, kann sein, ja.
Was da los ist. Also so habe ich das zumindest abgespeichert. Aber ja, okay, um das schon mal ganz leicht vorwegzunehmen, wenn man ganz großzügig sein wollte, dann könnte man vielleicht kühnerweise sagen, dass das ein Plot-Element ist, wo sich das Remake vielleicht ein paar clevere Gedanken gemacht hat, dass jemand natürlich sofort die Polizei rufen würde. Ja, ich meine, ey, wenn wir es mal so sehen, ne, da ist so eine Sekte, und also ich glaube auch, dass zumindest wird angedeutet, dass die ja irgendwie ganz viele verschiedene Zellen hat und so, und das muss ja ein ganz krasser Apparat sein. Also allein, um das irgendwie alles zu vertuschen und zu decken, seit Jahren und Jahrzehnten werden da Frauen und Mädchen gefoltert und die sind noch nicht aufgeflogen. Also was das für eine unfassbare Maschine sein muss, das irgendwie alles außerhalb der Öffentlichkeit zu halten. Und dann wird in so einem Haus, wenn eine ganze Familie abgeknallt, und was machen die? Die werden einfach alle in ihrem eigenen Garten verscharrt. Da dachte ich, Alter, warum nimmt ihr denn die Leichen nicht mit und lasst sie so verschwinden, dass niemals irgendjemand wieder die finden kann? Also die gesamte tote Familie liegt einfach 3 Meter von dem Tatort, liegt die einfach entfernt in ihrem eigenen Garten verbuddelt, wo jeder Anfängerpolizist, Polizistentrottel, Polizistenprakti würde erstmal gucken, ey, warte mal, so dumm kann keiner sein, aber nur zur Sicherheit, lass uns mal gucken, ob die vielleicht im Garten verscharrt sind. Nein, so dumm. Weißt du, und dann, what, die liegen da alle. Also, ja, das sind vielleicht so ein paar Punkte. Gut, da knirscht es ein ganz klein wenig hier und da. Aber ich bin bereit, das dem Film nicht weiter vorzuhalten.
Ja, aber da könnte man auch weiterdenken, so eine Organisation, die so groß ist und anscheinend so viel finanzielle Mittel überhaupt hat, da werden dann locker auch Menschen bei den Behörden und so arbeiten.
Ja, okay, stimmt, wahrscheinlich schon. Irgendwie, ja, so kann man sich das zurechtreimen, das ist irgendwie so ein Riesenkomplex und die sind alle geschmiert und wahrscheinlich wissen es noch 1000 Leute mehr, aber alle halten dicht, wie auch immer das funktionieren soll. Aber gut, also da sage sogar ich, da möchte ich mir den Film vielleicht gar nicht so richtig kaputt machen lassen. Was ich jetzt von dir wissen möchte, mein lieber Kolja, lass uns doch mal über das Ende reden. Wie interpretierst du nämlich das Ende? Also, wir sehen, dass Lucy vermeintlich tatsächlich etwas sieht und dann flüstert sie Mademoiselle
Anna
etwas in, Entschuldigung, nicht Lucy, sondern Anna. Und dann flüstert Anna, nachdem sie das Stadium der Märtyrerschaft wirklich erreicht hat, flüstert sie Mademoiselle etwas zu. Dann gibt es ein großes Get-Together, ein großes Happening. Die ganzen Die ganze Führungsriege dieser Sekte wird informiert, alle kommen zusammen, alle sind ganz gespannt. Und Mademoiselle will vermeintlich der versammelten Chefetage mitteilen, was endlich jetzt die Erkenntnis ist, jemand kam tatsächlich von der Folterung zurück, fast aus dem Reich der Toten und kann uns sagen, gibt es was nach dem Tod oder eben auch nicht. Und was macht Mademoiselle, die alte Zippe? Sie sagt noch, ja, dann zweifelt mal schön weiter, ja. Steckt sich eine Pistole im Mund und knallt sich ab. Was glaubst du, hat Anna ihr wirklich irgendwas gesagt oder war das nur ein dahingemurmelter Schwachsinn? Und wenn sie was Substanzielles gesagt hat, was glaubst du, was hat sie gesagt? Hat sie was gesehen oder ist da einfach nichts?
Ich finde, das ist einer der geilsten offenen Enden aller Zeiten persönlich. Und gleichzeitig kann ich dir jetzt tatsächlich sagen, es ist einer der wenigen Enden, wo ich gar nicht wirklich eine Idee in den Raum werfen kann und auch gar nicht möchte großartig. Also ganz grob runtergebrochen würde ich sagen, sie hat ihr etwas gesagt, aber es muss etwas so Furchtbares gewesen sein, dass selbst ein Kult wie dieser, die darauf aufbauen, Menschen aufs Brutalste und psychisch Unangenehmste zu brechen, dass für die so unvorstellbar gewesen sein muss, dass sich diese Mademoiselle einfach erschossen hat. Dass ihr kompletter Lebensinhalt im Prinzip völlig irrelevant war, weil das ist eine Information, die sollte niemals jemand im Leben mitnehmen können. Das ist eine Macht im Prinzip, die sollte mit ihr begraben werden. So. Und das ist für mich letztendlich so, das letztendlich so diese Message, die darüber kommt. Und selbst könnte ich mir jetzt nicht mal andersweise irgendwas ausmalen, was sie ihr wohl gesagt haben könnte, persönlich. So. Es muss einfach nur irgendwas richtig abgefuckt krasses gewesen sein.
Okay, aber wenn du sagst, was abgefuckt krasses, also woran denkst du? Glaubst du, die hat irgendwie sowas gesagt wie, ja, ich habe die Hölle gesehen oder so? Es gibt wirklich sowas wie die Hölle, da sind Höllenqualen, da sind Dämonen, die foltern mich und wie wir schwimmen in einem See aus Feuer und Schwefel? Also
wahrscheinlich, aber ich würde jetzt auf echt wirklich überhaupt nichts kommen, was so krass sein kann, dass sich diese Mademoiselle letztendlich in den Kopf schießt. Also das meine ich halt. Ich könnte nicht mal, wenn ich wollte, mir irgendwas ausdenken, was letztendlich sie gesagt hat.
Das ist so lustig. Ey, weil bei mir, ich denke genau in die andere Richtung. Ich glaube, was Anna ihr gesagt hat, ist, da ist absolut überhaupt gar nichts. Ich habe nichts gesehen. So, und das, also da bin ich nämlich bei dir. Ich glaube auch, dass ihr Weltbild völlig erschüttert ist. Und in meinem Kopf ist die einzige Erklärung dafür, dass jemand ihr definitiv bestätigt, das war alles für die Katz. Das ist alles absoluter Schwachsinn, was ihr macht. Da ist einfach nichts. Mm. Und deswegen fällt es Mademoiselle sich, fällt es eher so leicht, sich umzubringen, weil sie denkt, okay, wenn da nichts ist, wenn ich einfach aufhöre zu existieren, dann kann ich mich auch jetzt ausknipsen. So, und dazu kommt vielleicht auch wirklich dieses absolute Entsetzen darüber, dass sie so viele Leben vernichtet hat und Jahre und Jahrzehnte so viel Leid über Leute gebracht hat für absolut nichts. Erkenntnisgewinn ist null. So, und ich glaube, das hat die so erschüttert, dass sie sich einfach wegpustet. So, dann können wir es auch jetzt hier und jetzt beenden. Also, das ist so witzig, weil, also, so wie du das interpretiert hast, auf die Idee wäre ich überhaupt gar nicht gekommen, dass sie wirklich was richtig, richtig Krasses gesehen haben könnte. Aber ich meine, klar, es ist ja nicht ausgeschlossen. Wir erfahren ja wirklich nie, was sie sagt. So, von daher sind alle Lesarten absolut denkbar. So, ja, ich verstehe auch die andere Ansicht, klar.
Was dagegen sprechen würde, wäre halt, wenn das wirklich so schlimm ist, dieses Afterlife, warum würde sie dann diese Zeit dahin verkürzen und sich noch schneller dahin stürzen, ja, ne? Das wäre das Einzige so, was vielleicht gegen die Geschichte bei mir spricht, wenn das wirklich so, oder sie denkt in dem Moment, sie hat es dann verdient. Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, warum dieser Umschwung plötzlich kommen sollte, aber im Prinzip schickt sie sich ja dann noch schneller in dieses Nachleben, indem sie sich den Kopf wegpustet.
Ja. Ey, oder, ich denke gerade, oder wir gehen ins andere Extrem und vielleicht hat Anna wirklich irgendwie sowas wie den Himmel gesehen oder Erlösung oder ewiges Leben oder gleißendes Licht oder so. Und das gibt Mademoiselle jetzt die Gewissheit, ach, guck mal, sowas hier, diese ganze Qual und die Folter und das Leid lohnt sich ja wirklich, weil am Ende fahren wir alle irgendwie auf eine andere Ebene und wir lassen diesen ganzen Schmerz hinter uns. Und deswegen verkürzt sie einfach den Weg zum ewigen Chillen und schießt sich selber in den Kopf. Also wenn man das jetzt mal von so christlichen Glaubensbildern, wenn man davon mal abrücken will. Also ich meine, klar, so wenn man christlich glaubt, wenn man da der Überzeugung ist und danach lebt, dann kommt man als Selbstmörder auf jeden Fall sowieso in die Hölle. Das heißt, selbst wenn es einen Himmel geben sollte, aber als Selbstmörder ist er dir verwehrt. Das heißt, du darfst dich schon aus dem Grund gar nicht umbringen. Das ist übrigens auch ein Plotpunkt, den das Remake so völlig grotesk falsch versteht. Mm. Weil da bringt sich ein Priester um. So, und dachte, hä, what? Das würde ein Priester nie im Leben machen. Ja, also die Interpretation ist beim Original vielleicht auch denkbar. Ich muss aber sagen, ich horche in mich und nach Abwägen bleibe ich doch bei meiner Lesart. Da ist einfach absolut nichts. Es war alles für die Katz, alles für den Arsch. Und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, was man von einer Märtyrerin dann am Ende hören kann.
Finde ich, glaube ich, dann auch den größeren Schlag in die Magengrube, definitiv. Hm. So, also ich glaube, es kann in zwei Richtungen gehen bei dieser Geschichte. Ja. So, das finde ich halt so cool. Wir hatten das Beispiel so ein bisschen bei American Psycho. Da tendiert man, glaube ich, schon ein bisschen vielleicht mehr in eine Richtung. Aber das ist ja auch so ein Ding. So, es kann wirklich, ist es real, ist es nicht real? Wer zur Hölle weiß es? So, es ist einfach offen so. Und deswegen ist dieses Ende perfekt. Und das ist, finde ich, bei Martyrs genauso. Das, du brauchst da kein Ende, was dir auf die Nase gebunden wird und was dir explizit erzählt wird. Weil ich finde, gerade deswegen haut dieses Ende halt so doll rein. Weil diese Menschen, die ihr Leben darauf aufgebaut haben, um an diese Antwort zu kommen und dann am Ende halt vor dieser Situation stehen, wo sie einfach nicht mehr eine Sekunde noch auf diesem Planeten leben wollen. Das ist schon ganz schöner Schlag in die Magengrube. Ich liebe es.
Also ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass der Regisseur da nicht im Nachhinein irgendwas erklärt hat. Ich bin auch happy, dass es kein Sequel gibt. Das Einzige, was vielleicht noch lustig gewesen wäre, wäre so als Post-Credit-Scene, wenn man dann gesehen hätte, wie diese ganze Gesellschaft, wie sie auf die Nachricht reagiert, dass Mademoiselle als Einzige, die das wusste, sich dir gerade den Kopf weggeballert hat. Wirklich, da hätte ich gerne noch vielleicht eine Szene gesehen, wie einfach alle so wortlos vor sich hinstanden und einer sagt dann, what a bitch. Irgendwie sowas. Das hätte vielleicht so, Alter, deswegen sind wir jetzt gekommen. Was für ein Miststück.
Oder wie der Typ an der Tür das versucht zu rechtfertigen dann vor den anderen, weil er vorher noch so sagt so, hey Leute, wir sind die Krassesten, wir haben gleich eine was sagt er nochmal, we have a witness of martyrism, und dann müssen die ja nur noch so ein paar Minuten warten und dann kommt sie und alles, oh geil, und dann so kommt er wieder zurück, sie hat sich gerade eben erschossen auf Toilette, naja.
Ey, ich sehe gerade so ein Crossover aus Martyr und hier Miss Doubtfire. Der Typ muss sich dann die ganze Zeit als Mademoiselle verkleiden und schließt sich dann irgendwie ins Bad ein, so, ja, ich komme gleich.
Und denkt sich irgendwelche wirren Sachen aus. Ja, das sind Engel und
Oder braucht irgendeinen Grund, warum er immer noch nicht aus dem Bad kommen kann. Oh, mein BH hat sich gerade verklemmt. Eine Minute. Und dann muss er sich ganz schnell wieder verkleiden, sich abschminken, kommt dann runter. Ja, Mademoiselle braucht nur noch 3 Minuten. Er bestellt doch alle schon mal Pizza und Scheiße, wie komme ich aus der Nummer raus? Ja, ey, also wir zeigen mal wieder, wir haben einfach die besten Drehbuchideen, Hollywood. Wo bleibt dein Anruf? Okay, also, Martyr. Ich glaube, es ist rausgekommen, aber zur Sicherheit möchte ich es nochmal sagen. Es ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Film, wie ich finde. Der hat einen sehr selbstbewussten, sehr coolen Stil, sehr nüchtern, sehr distanziert, aber deswegen umso verstörender. Der Regisseur weiß genau, was er macht, hat eine ganz klare Vision. Und das gefällt mir immer bei Filmen, wenn jemand erstmal sein Ding macht. Und ihm wird schon klar gewesen sein, dass das wirklich kein Film für jedermann ist. Und er hat es aber trotzdem einfach durchgezogen, ohne Kompromisse. Und deswegen wirkt Martyr immer noch so stark nach. Und unter diesen ganzen Vertretern der neuen französischen Härte, haben wir vorhin kurz ein paar genannt, auf jeden Fall für mich mit weitem Abstand der beste und der härteste und generell einer der wahrscheinlich fiesesten und eindrücklichsten und verstörendsten Horrorfilme, die ich zumindest gesehen habe, wenn wir jetzt nicht von ganz billigem, kranken Underground-Scheiß reden. Deswegen, doch, Martyr ist auf jeden Fall nach wie vor ein Brett.
Ziehe ich komplett mit. Ist meiner Meinung nach auch einer der besten im Genre. Sehr, sehr schwere Kost, wie gesagt. Das ist nach wie vor halt einer der wenigen Filme, die ich, genauso wie ich sie schätze, genauso wenig muss ich sie jetzt auch öfter gucken. Also mir hat das auch jetzt erstmal wieder gereicht. So, wirklich, ich mag diesen Film sehr. Ich finde es sehr krass, wie er sein Ding durchzieht. Finde ihn auf filmischer Ebene sehr gut, aber mir geht der tatsächlich auch immer noch nah. So, ich find ihn immer noch an sehr vielen Stellen sehr hart, aber halt auf diese psychische Ebene, dass ich den erst dann mal wieder eine Zeit lang nicht gucken muss, einfach so. Und das machen nicht viele Filme mit mir.
Ein größeres Lob kann ein Film nicht ausgesprochen bekommen, als wenn Kolja sagt, sowas machen nicht viele Filme mit mir.
Ja.
Ich habe das schon lange nicht mehr von dir gehört. Ich muss wieder besser werden, ich merke das schon. So, wir machen genau das Gegenteil von besser werden. Wir werden jetzt nämlich so richtig schlecht, wenn wir über das amerikanische Remake reden. Du, ich habe es auch, glaube ich, hier als Story bei uns gepostet auf Instagram. Du hast mir ein Bild von dir selber geschickt, als du das Remake vor ein paar Tagen gesehen hast. Wenn ich deinen Gesichtsausdruck analysieren wollte, würde ich sagen, du warst nicht übermäßig begeistert. Sag uns, wie hat dir die US-Fassung von Mathieu also nun gefallen?
Sherlock Holmes, wie sind Sie denn darauf gekommen?
geil, ne?
Ich habe tatsächlich, das ist, glaube ich, wahrscheinlich so richtig der Härtefall, aber ich habe mir das Remake direkt nach dem 2008er angeguckt. Also ich habe die wirklich, nacheinander geschaut. Keine 5 Minuten dazwischen sind vergangen. Ich bin einfach kurz pinkeln gegangen und dann habe ich den nächsten dann gemacht. Und für mich hat sich das, glaube ich, dadurch umso mehr angefühlt wie das Paradebeispiel einer Amerikanisierung von einem Film wie Mathieu. Und dann kommt einfach irgendjemand und denkt sich so, ja, Mann, wir bringen das Gleiche für eine breitere Masse raus und wollen das Ding nochmal schön amerikanisieren. Und genau das haben sie gemacht. Alles fühlt sich einfach an, als hätte man diesen Film Szene für Szene genommen und dann aber auf die plumpeste und uninteressanteste Weise rübergebracht. Und alles fühlt sich auch so völlig so herzlos an irgendwie. Mhm. Einfach so dahin gerotzt, habe ich in ganz vielen Szenen irgendwie gedacht. Also auch wie der Film aussieht, wie er sich anfühlt, wie die Charaktere spielen, wie Sachen dargestellt werden. Ich habe schon richtig krass die Augen gerollt, wo sich Lucy heißt sie dann ja halt im Amerikanischen und zieht dann halt sich die Decke so drüber in diesem Waisenhaus. Die Szene gibt's ja in gewisser Form auch im Original. Und dann hast du aber halt auch diesen Jumpscare-Moment, wo sie die Decke runterzieht und dann ist halt dieses Monster-Gesicht, was ihr ins Gesicht springt, so richtig schlecht. Und da dachte ich schon so, boah, nee, okay. Ja, es geht in so eine Richtung, ich verstehe das schon. Und dann hast du halt diesen Sprung zu der Familie, die da auch erschossen wird. Und wirklich, du siehst halt, dass sich alles anfühlt wie so ein schlechtes Knockoff. So, es ist so, kann ich deine Hausaufgaben nachmachen?
Mäßig. Ja, genau. Kann ich deine Hausaufgaben nachmachen? Ja, aber verändere genug, dass sie nicht auffliegen.
Alter, ohne Scheiß. ich verstehe das auch nicht. Also, das ist die einzige Erklärung. Lass uns das ein bisschen verändern, damit Leute uns am Ende nicht sagen, wir machen den Film nicht anders. So, dieses, okay, es sind Statt der Tafel 10 years later steht er jetzt 15 years later. Statt dass der Sohn 17 ist, sagen wir, er ist 18. Oder andersrum, ich glaube, er ist im Original 18 gerade geworden und da sagen sie, irgendwie er ist so 17. Und immer so diese kleinen Zahlenänderungen, dachte ich mir so, warum diese kleinen Änderungen? Das fühlt sich gerade so komisch gewollt an.
Naja, und das Krasse ist, also am Anfang sind es ja vielleicht nur kleine Änderungen, aber dann verändern die ja drastisch entscheidende Plotpunkte. Ja. Nämlich zum Beispiel, dass in dem Fall Lucy, dass sie gar nicht stirbt. Die überlebt ja tatsächlich bis zum Ende. Also
das fand ich sehr überraschend.
Das ist so weird und ich finde, das sendet dann auch sofort eine ganz, ganz andere Message. Das ist sofort, ab dem Moment ist es ein völlig anderer Film. Also ich habe mir ein Interview mit den Machern durchgelesen und sie meinten, sie wollen natürlich das Original nicht nachmachen, weil man kann es ja nicht kopieren und das ist ja auch absolut flawless und legendär. Und deswegen ist es ihr eigenes Reimagination, also ihre neue Interpretation von einer Vorlage. Und sie haben auch gesagt, dass sie den Originalfilm nur einmal gesehen haben und danach auch nie wieder. Und dann haben sie quasi das Drehbuch verfilmt, was ihnen jemand geschrieben hat. Und ich muss sagen, also ich kann diesen Ansatz schon nachvollziehen.
Ja.
Ich verstehe, warum man das so macht. Und ich glaube, wären das fähige Regisseure gewesen, dann hätten die vielleicht tatsächlich irgendwie auch so was Eigenes auf die Beine stellen können, was zumindest so ein paar eigene Qualitäten hat. Aber genauso wie du, ich fand, also zum einen war der Look richtig billig und das ist normalerweise was, das stört mich nicht so bei Filmen. So, ich verstehe schon, nicht jeder Film hat so ein krasses Budget und manchmal muss man mit dem arbeiten, was man hat und irgendwie, und ganz selten finde ich ja so diese, wie soll ich sagen, diese TV-Film-Optik, die kann auch so eine ganz gewisse Art von Charme reinbringen. Und ich finde, das sah manchmal aus wie so ein TV-Film.
Ja,
so,
das meine ich halt mit so einem billigen Knockoff. Das fühlt sich, das ist genau das, was ich ganz gedacht habe. Es fühlt sich an wie ein TV-Film. Es sieht so aus.
Ja, aber wie gesagt, das finde ich gar nicht mal so schlimm. Also schwerer, finde ich, wiegt da schon, dass die Schauspieler einfach nicht sehr gut sind. Also die Mädels, ey, holy shit. Ich meine, die haben wahrscheinlich echt probiert, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten lag, ne? Aber das sind wirklich keine guten Schauspielerinnen. Für so einen schweren, gewichtigen und drastischen Film, da musst du wirklich absolute Top-Leute dahinstellen. Und niemand davon war in irgendeiner Art und Weise top. Ja, und dann eben, dass der Plot dahingehend verändert wird, dass beide Mädels am Ende leben und dann ganz heldenhaft, heroisch und berührend dann quasi zusammen sterben können und zusammen dann so ins Licht blicken. Und auch hier auf dem Papier, ich kann schon nachvollziehen, warum irgendjemand das liest und denkt, okay, das ist anders als im Original, aber das muss ja nicht weniger fies sein. Das ist ja irgendwie auf eine ganz spezielle Art, ist das ja auch richtig eklig, sadistisch und perfide und gemein, wenn die auch noch quasi Arm in Arm sterben. Das ist ja kein wirkliches Happy End, aber das ist so, das wirkt so unauthentisch und so unehrlich und irgendwie, also der ganze Film hat so einen Weichzeichner und ich meine jetzt nicht die Optik, ich meine so wie er wirkt. Er müsste sich mehr trauen, er müsste viel, viel härter sein, er müsste drastischer sein und er müsste wirklich den Mut haben, uns emotional ebenso zu verstören wie das Original, und das macht er überhaupt nicht. Im Gegenteil, in ganz vielen Szenen hält er sich wirklich deutlich zurück. Also zum Beispiel, was im Original die Szene ist, wir haben lang und breit darüber gesprochen, dass Anna die Nackte mit der Metallplatte im Schädel rausholt und rettet und in die Badewanne legt und ihr die Platte aus dem Kopf zieht und so, ist im Original. Und im Remake ist es einfach nur ein kleines Mädchen, was augenscheinlich, dem geht's aber körperlich relativ gut. Ich verstehe schon, die ist da angekettet und die wurde da misshandelt, ist mir alles schon klar. Ich will das nicht kleinreden. Aber so rein nur, was die Wucht der Optik angeht, verpufft es völlig, weil da einfach nur ein kleines Mädchen ist, was schreit, und dann wird's an die Hand genommen und wird da rausgeführt. Also da duckt sich der Film echt ganz feige weg und ich verstehe nicht ganz, wem das dann am Ende gefallen sollte. Weil, also selbst das Remake, das weichgespülte Remake, was sich ganz feige wegduckt. Aber selbst das ist von der Story her, glaube ich, doch dann immer noch eine Spur zu fies, zu nihilistisch für so das normale Saw-Hostel-Geil-Terrifier-Publikum. Und für Leute wie uns, die das Original kennen, macht der Film auch überhaupt absolut gar nichts. Also ich frage mich, für wen war der Film? Und ist dir aufgefallen, ganz am Anfang, hast du da ein Logo wiedererkannt? Wer war Verleih von dem Film? Soll ich sagen? Darf ich sagen? Komm, lass mich sagen. Blumhouse, Baby.
Ja, Blumhouse.
Ja.
Ah, stimmt. Da habe ich irgendwo was gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber bei Reddit habe ich irgendwo gelesen, even Jason Blum hates this movie oder so.
Ah, okay.
Dann ergibt das auch Sinn.
Ja, nicht ganz zu Unrecht. Also ich probiere jetzt irgendwie gerade mal so ein paar Sachen zu finden, die ich dann vielleicht doch okay fand. Das Einzige, was mir einfällt, ist so gelegentlich fand ich das Soundbett, fand ich nicht ganz schlecht. Ich hab den mit Kopfhörern gehört und so ab der Szene, wo Anna dann so in das Gewölbe vordringt, unten in die Folterkeller, da ist so ein dumpfes Dröhnen und so ein Pochen. Fand ich nicht originell, aber hat zumindest gepasst. Da dachte ich, ja, okay, so, da passt Bild zum Soundtrack, fand ich ganz nett. Und ich glaube tatsächlich, das war's. Ich frage mich gerade, ob ich die Szene cool fand. Da ist doch so ein Mädchen irgendwie quasi in Jesus-Position, glaube ich, auf einer Bühne gefesselt. Und dann wird sie so angebrannt, angekokelt, als Folterinstrument. Und da frage ich mich gerade, ob ich das cool finde oder eher panne. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weiß ich nicht. Wie fandst du das?
Ich finde irgendwie dieses Intime und Unangenehme von dem Original-Mathieu kommt gar nicht rüber, weil du diese Masse an Menschen irgendwie viel mehr da hast. Also auch, dass diese ganzen Leute drumherum sitzen und das einfach beobachten, als wäre es irgendwie so ein Kinofilm. Das habe ich nicht gefühlt in dem Moment. Das war einfach ein komplett anderer Tonus, der damit übertragen wurde irgendwie. Deswegen fand ich die Szene dann auch nicht so geil, weil sitzen alle da wirklich auf so Klappstühlen und beobachten das, während das die Mademoiselle dieses Films dann in so einem Flatscreen oder durch so eine durch so eine Glaswand guckt. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Aber das ist nochmal was ganz anderes gewesen als beim Original.
Ey, du hast recht. Und dazu so ein kleines inszenatorisches Detail, ne? Und das haben wir auch ganz am Anfang gesehen. So diese Verbrennszene mit dem Pfarrer da auf der Bühne, was eigentlich konzeptionell wirklich totaler Schwachsinn ist eigentlich. Aber da sind ja irgendwie auch so, da ist so weißer Stoff drum drapiert überall. Also wirklich, es soll wirklich aussehen wie eine Theaterbühne, die so links und rechts begrenzt ist von so weißem, sphärenhaften, engelsgleichen Stoff. Und das unterstreicht so eine ganz krasse Künstlichkeit, die das Original gar nicht hatte. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Das Original wirkt ja gerade so kühl, so distanziert. Keiner macht da eine große Show. Es geht nicht um Show-Effekt. Es geht nicht um Exzess, um Triebbefriedigung, um geil. Sondern ganz kühl und nüchtern wird quasi Menschenmaterial verarbeitet. Und zwar eins nach dem anderen, bis sie zu dem Ergebnis kommen. Und das Remake probierte aber noch so eine Theatralik reinzubringen. Das ist mir auch aufgefallen, als ich ihn nochmal gesehen habe. Schon die erste Szene, die finde ich schon völlig Panne. Im Original, der Film startet damit, dass wir ein halbnacktes, geschundenes, weinendes, heulendes und völlig zerschlagenes Mädchen über die Straße rennen sehen, was schreit. Das Remake fängt damit an, dass wir dieses Mädchen sehen, wie sie auf dem Stuhl sitzt, dann macht sie sich von den Ketten frei, um sie rum diese weißen, seltsamen Tücher und dann kommt sie da raus. Das heißt, im Remake soll uns dumm zuschauen von Anfang an zumindest ganz grob der Kontext gegeben werden. Yeah. So was, und das ist so, warum, ich verstehe das einfach nicht, das ist doch so eine starke Szene, dass ein offensichtlich gequältes Mädchen über die Straße rennt. Da bist du doch sofort hooked. Du willst doch sofort wissen, was da los ist. So, das ist ja ganz schlimm. So, und das Original muss dir sofort sagen, ah, guck mal, so sah der Raum aus. Auf diesem Stuhl hat sie gesessen. Mit dieser Kette war sie gefesselt. So ist sie rausgekommen. Und dann sehen wir sie erst rennt über die Straße huschen. Das ist eine ganz, ganz seltsame Entscheidung. Und ich kann mir das nur so erklären, dass irgendjemand echt sicher gehen wollte, ey, komm, wir machen hier ein US-Remake, ne? Wir wissen, wer unser Publikum ist. Wir wollen sie nicht überfordern. Der Film, der ist schon sperrig genug. Lass uns die Leute nicht verwirren. Komm, lass ihn das so einfach wie möglich machen. Deswegen zeigen wir von Anfang an, wie die Räume aussehen, wie die Situation aussieht. Wir brauchen auch später definitiv die Szene, wie Polizisten oder das FBI diese Räume stürmen. Wir brauchen Autos, die durchs Bild fahren. Wir brauchen die Sirenen. Wir brauchen Leute mit Knarren im Anschlag, die so in die Räume gehen. Wie wir es aus ganz vielen US-Thrillern kennen. Mhm. Das mag unser Publikum, das erwartet unser Publikum, dass sie uns nicht verwirren. Und so kann ich mir nur erklären, dass manche Sachen in diesem Film geschrieben wurden. Aber was du gesagt hast, intim fühlt er sich wirklich nicht an. Und ich glaube, das ist vielleicht der Kardinalsfehler.
Er ist halt auf vielen Ebenen amerikanisiert und actionreicher gemacht. Und ich habe mich halt sehr oft dabei ertappt, wie ich so geistig die Augen gerollt habe, so beispielsweise, wo sie dann halt sagen, okay, danke schön, dass du uns Lucy wiedergebracht hast, weil sie ist irgendwie die Kandidatin gewesen, die wir vermisst haben und so weiter und so fort. Dann machen sie an Lucy weiter, währenddessen wird der Anna mit in diese, in dieses Loch geworfen, wo die Leichen auch von der Familie drin liegen. Und sie kriecht dann ja auch irgendwie dann in letzter Sekunde durch so ein Rohr und landet dann wieder in der Basis von denen und so. Das ist alles so bescheuert irgendwie. Es hat halt nicht mal ansatzweise den Effekt wie das Original. Es ist halt, wie du schon meintest, es ist voll okay, dass sie eine andere Geschichte erzählen wollten. Und ganz ehrlich, einer unserer Lieblingsremakes ist ja auch Suspiria. Und der hat auch sehr wenig mit dem Original zu tun. Der ist ja dann doch sehr anders. Deswegen, es kann ja funktionieren. So, aber dann muss man sich, glaube ich, auch einfach ein bisschen mehr Gedanken machen. Und das ganze Grundgerüst darf nicht so wackelig sein, wie es beispielsweise bei einem 2015er Mathieu ist. Und deswegen, kurz abgesagt, es ist irgendwie einfach kein guter Film geworden.
So. Nee, leider nicht. Ich weiß, es kommt ein ganz, ganz ekelhaft arroganter Satz, richtig uncharmant. Aber das ist so ein Film, da habe ich das Gefühl, dass die Macher des Remakes das Original nicht verstanden haben. Also ich weiß, das ist immer so ein Vorwurf, so, ne, irgendwie, den haben wir uns auch schon ein paar Mal anhören müssen. Der wird doch noch ein paar Mal kommen von einigen von euch. Manchmal gerechtfertigt, meistens nicht. Aber was das Remake von Mathieu angeht, also wirklich, ich kann mir das ja echt nur so erklären, entweder die haben nicht gecheckt, was den Film, das Original, so gut macht, weshalb er so funktioniert, oder sie haben es durchaus gecheckt, weil die nicht doof sind, aber die wollten einfach ihre Chancen auf dem amerikanischen Markt nicht noch weiter schmälern und haben das deswegen so wachsweich gemacht und so abgeschliffen und so rund gelutscht, dass es am Ende fast gar keine Wirkung mehr hat, zumindest nicht gegenüber dem Original. Also eins von den beiden kann es nur sein. Aber deswegen, ja, sehe ich das auch so. Das ist ein Remake, das ist völlig zu Recht absolut untergegangen, kennt keine Sau. Und wenn ihr Fans von Mathieu seid, also dann braucht ihr das Remake absolut nicht gucken. Wirklich nur aus morbiden Gründen der Neugier, um zu sehen, wie man so einen Film völlig verhunzen kann, wenn man das selber versucht nachzudrehen. Aber wenn nicht, dann habt ihr auch echt nichts verpasst. Da guckt lieber noch mal das geile Original.
Ja, die Grundmessage am Ende ist irgendwie auch einfach nicht, weiß nicht, was ist es so, Freundschaft. Irgendwie ist das Hauptthema Freundschaft und die Verbindung irgendwie zueinander. So, okay.
Ja, stimmt, genau, richtig, fällt mir gerade ein. Stimmt, auch das haben die Macher gesagt. Ihr Story-Ansatz war für ihre Version, dass sie zeigen wollten, wie sehr Freundschaft quasi dich retten kann und Leuten Kraft geben kann, die in so einer schrecklichen Situation sind. Also sie wollten ganz bewusst einen emotionalen Ankerpunkt setzen, nämlich die Beziehung und die Freundschaft zwischen diesen Mädels. Deswegen ist das erste Drittel, würde ich sagen, gefühlt des Films, in dem Waisenhaus, wie die beiden sich kennenlernen und wie süß sie miteinander sind. Deswegen ist das auch so krass ausgewälzt. Also das macht das Original eigentlich, handelt das ziemlich kurz und knapp ab. Du kriegst genauso viel Kontext, wie du brauchst, aber dann sind wir auch schon relativ schnell im Hier und Jetzt. Und das Remake zeigt dagegen wirklich mehr von den beiden Mädels und wie ihre Freundschaft langsam blüht und wie die miteinander umgehen und so. Und ja, also das war eindeutig eine ganz bewusste Entscheidung. Und wieder, so, ja, kann ich nachvollziehen, ist ein Ansatz, aber ein Film wie Mathieu kann darunter nur leiden, weil es ja um was völlig anderes geht. Ey, dann macht es doch, dann schreib doch deine eigene Scheißgeschichte, wenn du zeigen willst, wie stark die Freundschaft zwischen Frauen ist oder zwischen Männern oder wo zwischen auch immer. Aber das hat doch in einem Film wie Mathieu nichts verloren. Verdammte. Ja. Deswegen, nö, würde ich sagen, Thema verfehlt, setzen 6. Und das ist mein Schlussfazit zum Remake von Mathieu.
Ja, ist einfach ein Remake. Manchmal gibt's ja auch so Remakes, wo man zumindest sich so ein paar Sachen rausziehen kann, wo man denkt, ah, okay, es ist interessant zu sehen, was Menschen da irgendwie selbst drin gesehen haben und was sie halt vielleicht anders gemacht hätten. Einfach so eine Parallelwelt-Version, haben wir auch schon oft von anderen Filmen und Szenen gesagt, so. Aber bei diesem Film beispielsweise, da macht ihr zu wenig selbst und die Sachen, die ihr selbst macht, die sind nicht cool. Die haben nicht den gleichen Effekt. Deswegen würde ich auch sagen, guckt euch lieber das Original an, wenn ihr euch darauf einstellt, dass es ein bisschen härter sein kann, dann seid ihr damit, glaube ich, deutlich besser bedient als bei dem Remake.
Ja, definitiv, würde ich auch sagen. Gut, cool. Jetzt haben wir einen sehr oft gewünschten und von euch genannten Film endlich besprochen. Ein Schwergewicht, ein dicker Brocken. Cool, ich bin erleichtert, dass wir ihn hinter uns haben und auch sehr froh, weil ich den ja wirklich sehr, sehr mag. Geil, Mathieu, alles klar, fein. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde jetzt sagen, dass wir beim nächsten Mal dann vielleicht ein bisschen weg von Gewaltspitzen und Quälereien gehen. Wir hatten Terrifier, wir hatten Mathieu. Ich glaube, beim nächsten Mal wird es vielleicht ein bisschen ruhiger, ein bisschen gediegener. Gerne auch mal wieder so ein bisschen psychologischer. So, mal gucken. Wir haben ja ganz viel noch. Deswegen bleibt dabei, haltet die Augen offen. Ihr kriegt es mit, wenn ihr bei uns auf Instagram und dabei seid, auf hier der Horror-Podcast oder auf unserem Discord-Server oder bei uns auf der Steady-Seite, da kriegt ihr dann auf jeden Fall immer mit, was der nächste Film sein wird, den wir besprechen. Cool.
Genau. Und Steady ist die beste Weise, wie ihr uns supporten könnt allgemein, weil da könnt ihr uns monatlich mit einer kleinen finanziellen Spritze aushelfen.
Ja, richtig. Und wir freuen uns, von euch zu hören, hier oder da oder dort. Und ich freue mich, wenn ich dich mal wieder sehe, Kolja. Schaffen wir es noch in irgendeine Pressevorführung dieses Jahr?
Oder auch Burger und Bier?
Stimmt, Burger und Bier sollten wir auf jeden Fall machen. Aber ich fände es sehr cool, wenn wir auch noch in einen Horrorfilm zusammen dieses Jahr gehen würden. Ja, wie gesagt, Nosferatu haben wir leider verpasst. Da konnten wir beide nicht. Ich habe auch mir schon sagen lassen, wie er ist. Darf ich aber selber noch nicht sagen, weil da so ein Embargo drauf ist. Und ich habe ihn ja selber gar nicht gesehen. Deswegen, da habe ich mich ein bisschen geärgert. Mal gucken, vielleicht schaffen wir beide es mal wieder ins Kino. Und auch dann kriegt ihr das mit. Ja, denn kein Kinobesuch von uns, ohne dass wir ein dummes Foto mit unseren hässlichen Fressen machen. Das wollen wir euch doch schenken. So, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war sehr, sehr cool. Wir freuen uns über positive Bewertungen hier bei Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns fleißig supportet, uns unterstützt und generell euch einfach ab und zu mal meldet bei uns, gebt uns Feedback, schreibt uns. Wir sind auch meistens sehr umgänglich. Wir schreiben gerne zurück, wenn es die Zeit zulässt. Und in 2 Wochen sind wir wieder am Start, hören uns wieder. Und das letzte Wort gebührt, wie immer, dem lieben Kolja. Kolja, hau rein.
Haltet euch von Sekten fern und lasst euch nicht mit Babybrei füttern.
Schade.
Das sah so eklig aus, das Zeug.
Wenn du dir etwas vorstellen kannst, egal wie verdreht oder verkommen es sein mag, hat irgendjemand irgendwo es getan. Fred Wolf.